Bits und so.
Mit dem hat es mal schon gemacht. Außerdem dabei vom Alphenblock. Alex nochmal.
Guten Abend.
Abend miteinander. So, was haben wir denn an? Irgendwie fühlt sich das für mich nicht so an, als würde irgendwie in einem Monat ein neues iPhone auf dem Tisch liegen.
Ist das nicht jedes Jahr so?
Nee, es ist diesmal schon so besonders, weil wir so viel über die Brille und Zeug geredet haben.
Ja, ja.
Und viele Fragen zur Brille und noch mehr Fragen zur Brille und aber jetzt keine Antworten zum Telefon. Und wahrscheinlich ist es, wenn du jetzt im September in so einen Laden reingehst, so sage ich, Tag bitte ein iPhone und dann wieder rausrennst, dann hast du wahrscheinlich jetzt keine große weltbewegende Unterschiede zu vorher, außer halt, du musst dir überlegen, oder wir können uns überlegen jetzt vorher, was kommt denn da für Varianten? Also welche, Gerücht sagt ja so, dass die Dynamic Island in alle Geräte dann wandert, ne? Also auch das einfache 15er sollte dann das Dynamic Island bekommen, aber halt sieht das Dynamic Island mit, kriegen wir das High Refresh, wie sagen sie, Promotion Display, kriegen wir das ins kleine Modell rein? Wahrscheinlich nicht, weiß ich nicht.
Ja, wahrscheinlich nicht, aber ich muss schon sagen, also nur um da mal einzuhaken, dieses Promotion Display ist so ein verdammter Verkaufs, also du kannst nicht mehr zurück, du kannst nicht mehr das andere anschauen. Der Batteriesparmodus, den du von iOS integriert hast, der schaltet das ja zum Beispiel ab.
Ist furchtbar.
Ist furchtbar, ist unbenutzbar.
Ja.
Das ruckelt wie, also du denkst, dein Telefon ist kaputt.
Ich habe ja früher öfters mal so diesen Batteriesparmodus aktiviert, wenn ich länger durch den Tag kommen wollte oder so, wenn ich weiß, ich komme jetzt an kein Ladegerät oder so. Beim 11er habe ich das gemacht. Bei dem 14er mache ich das nicht mehr, weil es sieht furchtbar aus.
Ja, ich hatte ja diese Reisewoche letzte Woche und ich dachte auch, mach mal Batteriemodus, weil, und ich war natürlich auf Beta, weißt du, Beta zieht immer ein bisschen mehr Batterie. Also es war ernsthaft grausam zu benutzen. Also die Augen und das Gefühl haben sich komplett umgestellt nach so ein paar Jahren Promotion und das will ich nicht mehr missen, ernsthaft.
Und du siehst ja auch so ein paar andere nette Animationen, zum Beispiel die Slider im Control Center, die haben jetzt ja auch sind so ein bisschen lebendiger geworden, wenn du da an den Lautstärke oder Helligkeit ziehst oder solche Sachen. Und das sieht wahrscheinlich mit 60 Frames so ein, also jetzt, es geht schon, ja, überlebst es wahrscheinlich schon, wenn du so eine Animation mit 60 Frames anschaust, aber es ist halt schon
nee, das
sehr viel netter.
Zum Beispiel auch einer der Gründe, die man so mit der vorgehaltenen Hand gesagt hat, dass die Dynamic Island einfach nur mit Promotion machbar ist. Also machbar im Sinne von Apple Standard entsprechend. Weil wenn das da nicht so rein und raus fliegt flüssig, dann war das für Apple sicherlich nicht akzeptabel umzusetzen. Und das wäre natürlich eine interessante Geschichte. Bekommen sie dann trotzdem Promotion und die Dynamic Island? Ist das jetzt plötzlich machbar? Also ist es vertretbar für Apple?
Also kein Promotion.
Also kein Promotion, ja, weil also da fliegt ja halt schon viel rein und raus sehr flüssig. Und wenn das halt zuckelt und so weiter, kann ich schwer vorstellbar, dass Apple das als akzeptabel vertreten würde. Aber ich lasse mich, naja, in dem Fall nicht gerne eines Besseren belehren, weil ich finde schon, also das Promotion ist einfach echt ein Verkaufsargument. Also und ich habe es jetzt zweimal erfahren, also auch gerade auf diesen Flugtagen, auf denen ich unterwegs war, ein bisschen Batterie zu sparen, das ist ernsthaft ruckelig.
Ja, das ist, weiß nicht, ob das daran auch liegt. Also es gab so eine Geschichte, dass vielen 14 Pro-Usern auffällt, dass ihre Batterie schon recht nachgelassen hat und meine auch. Meine sagt noch, sie hat 88%. Und ich merke schon, dass ich früher am Abend immer nachladen muss, wenn ich da durch den Tag gehe. Also ich komme jetzt, ich komme selten durch den ganzen Tag mit, wenn ich Last 10 Days sage, ich bin jeden Tag knapp über 100%. Also ich glaube, das war am Anfang ein bisschen so, dass ich wirklich mit dem Akku durch den Tag gekommen bin. Ich weiß nicht, ob jetzt das mit diesem Modell irgendwie was ist oder wieso. Das scheint mir ein bisschen viel Degradation zu sein dafür, dass es jetzt erst, was ist es denn, 11 Monate alt ist.
Ja, also meins auch bei 90%. Du bist natürlich als Beta-Benutzer, wenn die Batterie auch gerne mal dann heiß wird und so weiter, forderst du natürlich der Batterie auch schon mehr ab, als wenn du vielleicht auf der Standard-Release-Version bleibst. Aber also ich hab's auch gemerkt, dass du wenn du das Telefon einfach in unserem Fall normal, manche Leute würden tatsächlich sagen, häufig benutzt, verwendest, dann ist es schon, es ist nicht anderthalb Tage oder so, es ist definitiv irgendwie abends mal aufladen. Das Aufladen ist ja Gott sei Dank mit Kabel schnell. Bist du immer noch auf dem kabellosen Trip oder nicht mehr?
Also ich habe es über Nacht auf dem G-Charger liegen und das ist dann, das macht auch diese Pause, wenn er dann voll ist und weiß ungefähr, wenn ich aufstehe, dann macht das ganz voll und so. Das funktioniert eigentlich ganz okay. Aber wenn ich es halt irgendwie abends, weiß ich, vorm Fernseher auf dem Sofa, da habe ich dann, will ich es auch in der Hand haben, wenn ich Fernsehe oder irgendwas, und dann habe ich halt ein Kabel, so ein 2-3 Meter Kabel unter das Sofa gelegt und das ist eigentlich auch ganz praktisch.
Die müssen wir jetzt alle umbauen. Müssen wir alle jetzt USB-C verlegen.
USB-C ist eine gute Frage. Also das 15er kriegt USB-C. Ich glaube, soweit sind wir uns sicher. Es gibt auch dieses Foto hier von USB-C-Ports. Also ich weiß, zum einen mal schon auch lustig, dass wir hier Fotos haben von USB-C-Ports.
Ja.
Mit diesem ganzen Kabelgebimsel hinten dran. Das kann sehr wohl sein, dass das so diese Dinger sind. Zum anderen die Fingernägel. Ey Junge, was ist denn da? Also, wie schaut das denn aus? Ich meine, ab und zu mal Hände waschen, vielleicht ist das ja furchtbar.
Ja. Aber ich bin mir nicht sicher, ob diese kurzen Handschuhe, die wir mal gesehen haben, diese Fingerhandschuhe, ob die schlimmer waren. Also
ich weiß nicht. So diese Gummi, ein Fingergummi.
Ja, ja. Das waren schöne Leaks. Nee, USB-C ist schon eine gesetzte Sache und Apple wird natürlich wahrscheinlich in keiner Fußnote erwähnen, dass die EU das jetzt auch fordert, dann ab nächsten Jahr verpflichtend.
Und Saudi-Arabien.
Und Saudi-Arabien, ganz wichtig, ja. Das ist jetzt auch verfliegen. Bei der Meldung habe ich mir auch so gedacht, okay, die können das einfach beschließen, so. Da gibt es auch keinerlei irgendwie, weißt du, Abstimmung oder Gremium. Einfach so, zack, ist gesetzt jetzt, aber einer sagt mal was.
Naja, ich bin hier durch München gefahren und da ist so eine Baustelle, so ein großes Gebäude wird da neu, so ein ganzes Viertel wird neu gebaut und an der Seite von diesem Gebäude war so Werbung dran für Saudi-Arabien. Da habe ich ihn gefragt, wieso wirbt Saudi-Arabien für diese, auf einem Haus, was hier neu gebaut wird? Dann habe ich nachgeschaut, was sie denn da zu verkaufen haben und das ist eine Sonderwirtschaftszone, bewerben sie dort. Habe ich nachgelesen, was ist denn diese Sonderwirtschaftszone? Ich bin ja auch Unternehmer, vielleicht möchte ich investieren sie jetzt in Saudi-Arabien. Das ist der klassische Spot, den ich mal auf CNN gesehen habe, war so ein kleiner Junge, guckt so seinen Vater traurig an. Vater, wieso hast du nicht in Ostpolen investiert?
Oh Gott, okay.
Hat halt Ostpolen, hat halt Werbung auf CNN geschaltet. Bitte investieren Sie in Ostpolen, vielleicht total super, aber war halt ein sehr guter Werbespot. Und jetzt die Sonderwirtschaftszone in Saudi-Arabien, die Werbung schaltet. Und die haben also irgendwie so 2-3 Städte oder Regionen dort, wo du irgendwie eine Fabrik hinstellen kannst und dann keine Steuern zahlst. Das ist voll cool, vielleicht. Und die andere Sonderwirtschaftszone ist für Cloud. Du kannst dort in die Cloud investieren. Kannst ein Rechenzentrum hinstellen und dann zahlst du keine Steuern. Das ist voll gut. Sagt diese Werbeanzeige. Ich weiß es ja nicht, aber.
Ja. schon lustig, wie wir denn da selbst für sich werben.
Genau.
Manchmal.
Genau. Und die haben eben auch die USB-C, haben sie sich. Das ist jetzt so. Das ist jetzt, kann man toll finden oder nicht, aber das ist jetzt halt so. Und das ist jetzt dann in einer oder anderen Region Pflicht und dann wird das halt auch in die Dinger so eingebaut.
Außerdem will Apple die iPhones, die sie jetzt bringen, natürlich für die nächsten Jahre weiterverkaufen. Und wenn das dann halt dann mal verpflichtend ist und so weiter, dann muss es halt funktionieren. Deswegen macht es jetzt schon einfach Sinn, die. Also ich meine, es geht ja nicht, also man muss jetzt nicht rückwirkend Geräte ändern, ja, so ist das die EU-Vorgabe ja nicht. Aber nichtsdestotrotz, Apple will ja vielleicht auch mal mit dem iPhone 15, was dann kommt, jetzt irgendwie vielleicht neue Farben bringen und dann gilt es natürlich als neues Gerät. Also dann kannst du nämlich nicht mehr kommen. Aber das 15er gab es doch schon in Gelb mit Lightning und das Argument zieht dann nicht. Also du musst jetzt schon den Umstieg machen. Aber ich glaube nicht, dass sie daraus eine Nummer machen, also eine große Erwähnung wird es nicht finden, sondern es wird einfach sagen, ja, USB-C. Ich bin gespannt aufs Argument, aber also ich kann mir keinen anderen Grund vorstellen, als irgendwie so, kann man Daten schnell runterziehen.
Kann man das denn? Machen sie denn wirklich schnelle Geschwindigkeit rein oder bleiben wir bei USB-2?
Also mit den richtigen MFI-Kabeln kannst du es sicherlich. Das ist meine Prognose.
Es ist schon albern, dass du jetzt halt die ProRes-Files mit dem Ding schießen kannst und dann nicht runterbekommst.
Klar,
also das ist so, weiß nicht. Die andere Hörer sagt, sein 14 Pro Max ist immer noch bei 98%. Nicht viel benutzt, oder? weiß ich nicht. Wie auch die, oder ob es verschiedene Varianten von der Batterie gibt, die sie da verbauen. Vielleicht ist die eine besser als die andere, weiß ich nicht. Es gibt ja auch die Version von dem Gerücht, die sagt, dass sie die USB-C-Ports in die 14er zurückbauen. Also, dass es ab im Herbst auch 14er gibt, wo ein USB-C reinkommt. Wäre auch interessant, weil sie den natürlich noch eine ganze Weile verkaufen werden.
Ja, die Frage, die, also soweit ich das verstanden habe, also gilt es halt natürlich nicht rückwirkend, aber wenn du irgendwas Neues machen willst mit diesem Modell, dann wird diese Richtlinie sicherlich greifen. Und sie haben ja, also gerade in der letzten Generation haben sie das normale 14er, haben sie ja durchaus vom inneren Design angepackt. Du erinnerst dich, man kann die jetzt besser reparieren. Mhm. Und das ist ja auch das Gerücht, was für die 15er kommt. Und vielleicht hat es auch damit zu tun, dass man, dass das jetzt sowas möglich ist, weil du das ja den inneren Aufbau vereinfacht hast und vielleicht den Anschluss tauschen kannst. Und also von der Größe macht es ja nicht so einen enormen Unterschied, aber in den Dimensionen, in denen Apple natürlich arbeitet, ist das natürlich ein Riesending. Also und kann mir nicht vorstellen, dass da irgendwas schief läuft auch, aber es ist eine große Änderung fürs iPhone, durchaus.
Die meisten Zubehör, ich glaube, Apple sieht schon auch selber, dass nicht viele von solchen Zubehörgeräten da dran gesteckt werden. Also es ist, ja. Die haben ja die Partner mit ihrem MFI-Zeug, wo sie Lightning-Konnektoren jetzt bisher verkauft haben. Und das Zubehör, das du da dran stecken kannst, ist ja schon sehr übersichtlich. Also was du jetzt direkt ans Telefon dran packst. Also es gibt so Infrarotkameras, so Wärmebildkameras und so ein Zeug und Mikrofone. Und dann hört es aber auch schon relativ schnell auf. Es gab mal eine Weile, gab es so Game-Controller, wo du so das iPhone in so einen Game-Controller reingeklemmt hast und sowas. Haben wir alles mal durchgespielt. Aber ich glaube, so in der großen Masse benutzt das ja auch kein Schwein, oder?
Nee, also wenn du dem gegenüberstellst, was Apple an Geräten verkauft, wird das verschwindend gering sein, das muss man schon so sagen. Und USB-C hat dann schon seine Vorteile, wenn du halt über Kabel, die ich zum Beispiel jetzt auf der letzten Woche auf der Reise mitnehmen muss, ja oder nein, einpacken muss. Ich meine, du musst ja beachten, also wir haben noch allerlei iPhones mit Lightning in der Familie. Also das Problem wird auch, die nächsten Jahre wird sich nur langsam verabschieden, auch wenn die neuen Geräte jetzt bei USB-C kommen. Aber an Zubehör, da schert sich Apple da nicht so viel, weil das echt nichts Weltbewegendes für sie selbst war. Was natürlich interessant ist, sie müssen natürlich andere Produkte auch dann mal von Lightning trennen vielleicht. Sie haben ja immer noch Tastaturen beispielsweise, die per Lightning angeschlossen und aufgeladen werden. Sie haben noch Computermäuse beispielsweise. Also das mehrere Jahre andauerndes Projekt.
Ich frage mich halt ein bisschen, was mit zum Beispiel solche Wärmebildkameras oder so. Wenn du die ansteckst, dann melden die sich mit ihrer ID über einen Lightning-Connector und sagen, dieses Device gehört zu folgender App, möchtest du diese App runterladen? Mhm. Und auch wenn du zum ersten Mal mit einem Lightning an einen BMW ansteckst, an das Kabel CarPlay, dann sagt er, du möchtest jetzt die App von BMW runterladen oder wie auch immer. Wie funktioniert diese Connection, wenn du USB-C hast? Also muss die USB-C-Version von dieser Wärmebildkamera, kann die jetzt auch dem iPhone sagen, ich gehöre zur Firma irgendwie so und so und lade mir jetzt diese App dazu runter? Oder wie ist dann das MFI-Prozedere bei den Dingern? Das wissen wir nicht.
Das wissen wir nicht. Und ich kann mir also schwer vorstellen, dass es halt nur mit einem speziellen Kabel oder so von Apple selbst funktioniert, obwohl die werden natürlich ihre eigenen Kabel anbieten. Und,
also gerade so Geräte ohne Kabel, die den Stecker eingebaut haben.
Was machst du da, ja. Also der Anschluss muss das schon irgendwie vermitteln können wahrscheinlich. Also, aber ich meine, Apple ist natürlich auch nicht, die verbauen jahrelang schon Computer mit USB-C-Anschluss. Deswegen, das wird schon hinzubiegen sein.
Ja, die andere Frage ist halt, die ich mir noch stelle, ist, was mit eSIM? Falls das Gerät voll auf eSIM setzen sollte, gibt es dann noch irgendwelche Regionen, wo sie es eben nicht machen? Weiß nicht, China oder Russland oder was auch immer. Dass dann eben dort weiterhin die Schublade drin bleibt. Und ich nehme an, wenn sie für Europa auf eSIM gehen, auf eSIM-only, dann gibt es auch keine Option, dass du sagen kannst, nee, ich will eins mit eSIM, mit Schublade. Das ist dann wahrscheinlich einfach weg. Und das wird wahrscheinlich schon bei dem einen oder anderen Provider in Europa auch so Theater geben, weil die wissen das schon, ne? Aber die kriegen es halt auch nicht auf die Reihe. Und dann bist du halt, es wäre eigentlich kein Problem, auch wenn du irgendwie auf Reisen dir eine Prepaid-Karte aus einem Automaten rauslässt, dass da halt auch der QR-Code für eine eSIM aufgedruckt wäre. Aber du weißt ja, Cellphone-Carrier sind halt Cellphone-Carrier und dann gibt es halt immer Theater und Gebühren und Quatsch.
Ja, also das ist alles eine Einschätzungsfrage. Ich schätze es ja so ein bisschen so ein, dass es gar nicht so schnell weltweit ausgerollt wird, dieses kein SIM-Karten-Slot iPhone. Also wann hat der Testlauf begonnen? Letztes Jahr für die iPhones, ne? In Amerika war das, glaube ich. Ja. Und für mich scheint es im Moment nicht vorstellbar, so wie ich das als Außenstehende einschätze, dass das jetzt schon eine Option ist, die du einfach für die Europageräte, sagen wir mal, machen kannst. Also vielleicht täusche ich mich auch. Und dann, ich meine, das iPhone ist halt immer noch so populär, die Provider werden sich schon überschlagen, ja, dass das irgendwie geht. Und die Technik ist ja auch so ein bisschen, also fast abgehangen so ein bisschen, ne? Das wird schon klappen irgendwie. Aber die Prozeduren, die dahinter stehen, die sind es halt wahrscheinlich noch nicht, ja. Das ist, also ich habe auch jetzt gestern wieder, ich will nicht zu weit ausholen, habe hier so einen Tanz gemacht wieder, um meinen Mobilfunkvertrag zu den gleichen Konditionen zu verändern. Und die, dann, ja, ist eine lange Geschichte, aber rufst bei einem neuen Provider an, sagst du jetzt, okay. Und der wollte mir direkt, da war die Standardoption einfach, ja, du kriegst dann die SIM-Karte in der Post. Mhm. Und dann Post-SIM-Karte. Und dann hat er gesagt, ach so, wir haben natürlich auch eSIM. Und dann plötzlich keine Postgebühr und so weiter und nicht zuschicken, sondern geht halt direkt automatisch so morgen. Und fand ich interessant, dass die Standardoption, so wie ich das dann abgeschlossen habe, war irgendwie, wir schicken dir eine SIM-Karte. Und ich glaube, an diesen Prozeduren scheitert es dann eher als an der eigentlichen Technik, weil die wird schon vorhanden sein wahrscheinlich.
Ja, ich weiß auch nicht, wie es mit den Kosten aussieht. Ich hatte ja mal mit einem Mobilfunker kurz gesprochen, als das da um eine Einführung von einem neuen Produkt ging. Und der hat damals auch gemeint, so diese Anschlussgebühr, diese ganzen Fantasiegebühren zum Start, das war dort der Post tatsächlich Gebühren, die tatsächlich echt bei dem Provider anfallen und nicht nur Fantasie sind, war halt die Porto und die hübsche Verpackung für die SIM-Karte. Ja, und die hatten halt so einen netten Umschlag mit irgendwie so rausziehen und irgendwie so Faltzeug. Das ist halt, kostet halt wirklich Geld. Das kostet halt irgendwie 5 oder 10 Euro, dieses Ding wirklich zu schicken. Und dann nehmen sie 40 und also sie machen da schon auch ein Geschäft mit. Aber das war halt bei dem Ding damals so eine Engstelle, so ein Engpass, weil die dann auch nicht genug von den Dingern hatten. Und die konnten dann auch, die hätten dann auch einfach weiße, nackte Karten verschicken können. Aber die wollten halt fürs Branding ihre schöne, tolle Verpackung benutzen. Und dann, weiß ich nicht. Also insgesamt ist es ja relativ wurscht, also relativ wurscht, bei welchem Provider du bist und so. Also das ist, sollte eigentlich keinen Unterschied machen. Und das ist, ich finde es immer noch ein Unding, dass überhaupt das Branding in der Statuszeile weiterhin steht. Das muss einfach weg.
Das wäre ein lustiger Schritt. Ich meine, für alle anderen Leute ist das völlig egal wahrscheinlich, aber für mich wäre das so die Highlight-News des Jahres, wenn das kommen würde. Wenn sie einfach nur da, die müssten ja einfach nur stumpf irgendwo den Mobilfunkbalken wahrscheinlich anzeigen.
Ja, und du hast ja, wenn du Multisim hast, hast du ja auch die zwei Symbole, die du selber vergeben kannst. Die finde ich auch nicht gut. Also der macht ja so einen Buchstaben in einen Kasten rein für die zwei SIM-Karten, die du hast. Und die habe ich jetzt halt irgendwie benannt nach einmal, eine hat meine richtige Telefonnummer drin und das andere benutze ich halt für Mobile Data. Und das ist schwierig. Also ich meine, vielleicht könntest du, wenn du da Symbole vergeben könntest, sowas wie, weiß nicht, privat oder Firma, dass du halt, weiß nicht, so ein kleines Fabriksymbol für die Firma hast oder sowas, das wäre vielleicht noch eine Option. Da bin ich nicht so richtig zufrieden. Und was mitunter blöd ist mit Multisim ist, wenn du auf einer Karte mobile Daten deaktiviert hast und du telefonierst dann mit dieser Karte, dann kann er nicht auf Multisim Daten auf der anderen Karte benutzen. Dann bist du während des Telefonats erstmal offline.
Okay.
Und wenn du dann halt mit der Hotline irgendwie unterwegs am Automaten stehst und dann sagt er, was ist denn los? Dann sagst du, ja, ich kann gerade nicht online, dann musst du in die Settings gehen, musst du Mobile Data für die Verbindung wieder einschalten, weil er kann nur eine gleichzeitig aktiv haben und solche Späße. Und müssen wir mal sehen. Ich meine, die großen Provider sind sicherlich darauf eingestellt, aber wie es halt ein bisschen im Ausland ist und die kleineren in Deutschland, weiß ich nicht, wie es dann hier läuft. Und ich auch so die Feinheiten mit, wie du halt umziehen kannst und ob sie Gebühren nehmen für einen eSIM-Umzug vom einen Gerät auf ein anderes Gerät und solche.
Stimmt, das war in den USA zum Beispiel der Fall, bei manchen Providern, die da also zweistellige Gebühren veranschlagt haben. Halt völliger Quatsch ist.
Ja, das ist richtig.
Ja, aber ich schaue auf den Kalender und also weniger als 2 Wochen, ne? Also, wir haben Mitte August, okay. 4 Wochen. Okay, 4 Wochen. Ist nicht so ganz so schlimm, wie ich dachte. 12. September ist ja irgendwie im Gespräch, nicht wahr? Ja. Als Vorstellungstermin zumindest. Und dann scheinbar eine anderthalb Wochen später, die typischen anderthalb Wochen später, dann eventuell schon der Verkaufsstart.
Ja.
Wenn sie es dieses Jahr dann wieder mal rechtzeitig hinbekommen, also den üblichen Rhythmus einschlagen.
Ja, ich habe geschaut, was der Restwert von meinem Gerät hier ist. Die mehr oder weniger windigen Ankäufe, die würden mir jetzt 1.100 noch dafür geben. Was habe ich gezahlt? 1.500 oder so?
Okay,
Ja.
ja.
Ich weiß es gar nicht. Es war saumäßig teuer. Es war absurd. Also
Ich
ich habe es
weiß, wie was.
verdrängt, weil es einfach so. Und das kommt ja mit zwei Augen zugedrückt, kommt es ja hin auf den Dollar am Tag, mehr oder weniger.
Ja, obwohl wir mittlerweile eigentlich schon bei 1,5, 2 sind und so. Also je nachdem, was du kaufst und welchen Verträgen und wie du es nutzt, etc. Aber ja, die Rechnung kannst du immer schon noch aufmachen.
Rechnungen von Apple. Wieso sind hier so viele Rechnungen von Apple? Das ist ja furchtbar. Es sieht so aus, als würde ich denen zu viel Geld rüberschieben. Kann das sein?
Das, naja, Quartalszahlen waren ja gerade. Also du hast ja auch vielleicht Abos laufen. Abo-Geschäft sehr zuverlässig. Kann man sich darauf verlassen, dass das einfach funktioniert. Obwohl sie mit dieser wilden Angabe um sich geworfen haben, dass sie jetzt eine Milliarde, war es eine Milliarde, ja, Kunden mit Abo haben, die halt sehr verwirrend auch klingen kann, weil alle glauben dann, was heißt alle, aber man glaubt halt aus dieser Headline, dass das irgendwie Apple Music völlig abgehoben hat oder Apple TV Plus großer Schar von Kunden zugelaufen ist. Aber das ist natürlich, es schließt natürlich die Leute ein, die auch ein Abo von irgendeiner simplen App benutzen, das über Apple läuft dann. Und dann relativiert sich die Zahl so. Aber das war lustig, diesen Spin bei diesen Quartalszahlen zu sehen, dass sie mit dieser großen, sehr mächtig wirkenden Zahl werben und nochmal unterstreichen, dass das Abo-Modell oder das Services-Modell, muss man ja sagen, dass das sehr, sehr gut läuft. Auch wenn das iPhone so ein bisschen einfach den Status quo gehalten hat, nur nach diesen Monster-Corona-Jahren. Services ist interessant. Also.
Wenn ich in dem richtigen Account suche, habe ich eine viel bessere Chance, die Rechnung zu finden, oder?
Immer besser. War ja eine Geschäftsausgabe.
Ne, ich hatte doch das Problem wegen, ich weiß nicht mehr wieso, aber irgendwie so Account-Problem und Gmail sortiert das alles falsch, das ist auch furchtbar. Es waren tatsächlich 1580 Euro.
Ja.
Was, also 1300 netto. Ja, es geht schon. Ich wollte mal sehen, ob sie das in einem Monat auch noch zahlen, aber ich glaube, das ist jetzt ein okayes Telefon und so,
Ja,
aber
ja.
es ist jetzt, obwohl das Beste ever ist, nicht mein Lieblingstelefon. Also irgendwie, es ist ein bisschen schwer, es wird ein bisschen heiß, der Akku hält da doch nicht so lange, wie er
Ja.
sollte und so. Display ist sehr angenehm. Kamera kriege ich immer in so Situationen, dass ich mir denke, so, das war jetzt Quatsch. Also gerade so Weißabgleich habe ich
Ja.
öfters Probleme mit dem Ding. Das hatte ich gefühlt vorher nicht so. Dass, also gerade so in Sonnenuntergangsstimmung, dass da der Weißabgleich einfach völlig daneben trifft.
Es ist ja so die erste Generation mit diesem 48-Megapixel-Sensor und es ist interessant, wie sich das weiterentwickeln wird, weil der hat schon seine guten Momente. Also ich benutze diese ganze RAW-Fotografie sehr ausgewählt, also nicht für irgendwelche Alltagsfotos logischerweise, aber wenn ich mal irgendwo Zeit habe, mich hinzustellen und ein Foto zu knipsen, dann schalte ich den schon mal ein, weil iOS arbeitet ja relativ geschickt mittlerweile einfach mit diesen Dateien, ja. Also auch das Tone-Mapping von irgendwelchen Drittanbieter-Apps funktioniert ziemlich gut und du hast da einfach mehr Spielraum zu arbeiten. Und wenn du so ein Foto hast, wo du einfach ja, die Muße hast, irgendwo das zu framen, richtig einzufangen mit Zeit und so weiter, dann nutze ich das schon. Und ich bin mal gespannt, wie sich der weiterentwickelt, weil so eine typische erste Generation, die ist natürlich auch, bleibt natürlich eine erste Generation und also an diesem Fotoding, da machen sie auch meistens was. Also es geht ja pro Jahr dann durchaus weiter. Und wenn du jemand bist, der von einem iPhone 11 beispielsweise kommt und so weiter, ist der Schritt relativ enorm. Ich habe das jetzt gerade wieder in der Familie festgestellt, weißt du, Familie, alle knipsen Familienfotos und so weiter. Irgendwann nicht vielleicht das ungeschulte Auge, aber wenn du halt so ein bisschen auf die Details achtest, dann siehst du sehr sowohl, also das war jetzt ein iPhone 11, weißt du, das ist schon einfach in so Alltagsfotografie-Situationen, wo du irgendwelche laufenden Kinder und so fotografieren musst, siehst du halt schon den Unterschied, dass es bis zum iPhone 14 einfach noch enormen Schritt zugelegt hat und ja.
Also hier, das habe ich jetzt zum Beispiel gestern gemacht, das ist so ein Kloster, was irgendwie sehr weit im Hintergrund steht und so Sonnenuntergang und dahinter die Alpen und so sehr bayerische Idylle, möchte man meinen. Es war ein Riesenlärm, weil der Bauer Schorsch hat da gerade seine Kreissäge rausgeholt. Aber das ist jetzt so ein Foto, das war halt super noisy und da hat man auch nicht mehr viel retten können. Also das ist so, kein Pixel zu wenig ist da irgendwie übrig geblieben. Und dann halt so in die Sonne rein. Das ist so ja, ganz nett geworden, ja. Aber ich weiß nicht. So, das ist stark bearbeitet. Das kam nicht so aus der Kamera. Ne? Also da ja. muss man schon auch ein bisschen nachhelfen, dass das dann. Und auf dem Bildschirm sieht es halt auch wieder anders aus, im Stream sieht es wieder anders aus als auf dem Display selbst. Und dann hast du das HDR-Zeug, was einfach nirgendwo außer auf einem iPhone wieder rausgefallen kommt. Also und auch HDR-Video mit der Kamera, ja. Weiß nicht.
Das ist ja so die Frage, nicht? Also ich meine, bei Videoclips, ich lasse das HDR eingeschaltet, obwohl ich natürlich weiß, dass also alle anderen Abspielmöglichkeiten oder Verarbeitungsmöglichkeiten umständlich damit werden. Aber diese kurzen Clips, die bleiben halt meistens auf dem iPhone, werden nur auf dem iPhone konsumiert und dann ist es halt in Ordnung. Aber ich weiß halt, dass es, genau, wir waren nämlich in der Situation, ich musste, ein Familienevent habe ich fotografiert so ein bisschen. Und dann waren wir bei besagtem Schwager und der hatte dann dieser Wohnung gerade kein Apple TV und das Ding auf einen normalen Fernseher zu bringen, das war halt, das war so, keine Ahnung, wie wir das früher einfach ausgehalten haben, weißt du, USB-Sticks wurden rausgeholt und so weiter, das war Katastrophe und auf diesem USB-Stick, der dann mit der Fernsehsoftware, der konnte natürlich überhaupt nichts mit HDR-Videos anfangen, weißt du, kannst du dir vorstellen, Fernseher so ein paar Jahre alt, so, der hat halt völlig der hat die gar nicht mal angefasst so und abgespielt und, also ich weiß das halt schon, aber trotzdem, bei mir, die meisten Videos werden halt auf dem iPhone gedreht, konsumiert und dann auf andere iPhones maximal weitergegeben. Und dafür ist dann HDR für mich die bessere Wahl. Aber ich kann das schon verstehen. Also sobald du es weiterverarbeiten möchtest, willst du eigentlich weiter in SDR arbeiten.
Ja, und ich finde auch, wenn du jetzt so eine App hast wie, weiß nicht, Instagram oder sowas, keine Sorge, ich benutze es nicht, aber mir ist bewusst, wie es funktioniert. Ja.
Ja.
Das, oder auch in Reddit war es auch teilweise so, wenn du so durchspulst durch so ein Feed und dann hast du halt gemischt HDR-Videos und Nicht-HDR-Videos, dann blenden sie halt auch. Ja, die werden einfach, nach einer Sekunde werden sie super hell und das ist schon, ich finde, das ist die Abstimmung
ja,
ist nicht richtig.
Ja, ich kann das verstehen.
Ja, naja, gut. Bitsunser kommt heute auch mit freundlicher Unterstützung von NordVPN, dem schnellsten VPN der Welt. Schnappt euch unseren exklusiven Back-to-School-Deal auf nordvpn.com/bitsunser. Ihr könnt kostenfreies testen mit 30 Tagen Geld-Zurück-Garantie. Und bei uns bekommt ihr zum 2-Jahres-Paket jetzt noch 4 Monate extra obendrauf. VPN ist ja soweit klar. Ne? Die haben über 5700 Server in 60 Ländern. Ihr könnt Geosperren umgehen oder ihr bekommt bessere Routen statt dem schlechten Peering von eurem ISP. Und die Tracker haben es viel schwieriger, die Werbung genau eurer IP zuzuordnen. Momentan sind wir wieder in der beliebten sommerlichen Reisesaison und natürlich könnt ihr mit NordVPN aus dem Reiseland zurück zu einer deutschen IP-Adresse kommen, um geogesperrte Angebote trotzdem nutzen zu können. Und ihr könnt aber schon während der Reisevorbereitung mit NordVPN virtuell in das Zielland reisen und sehen, ob ihr bei Online-Buchungen zum Beispiel einen besseren Preis bekommt. Hotels, Eintrittskarten, Fern- oder Züge können unter Umständen günstiger werden, wenn ihr dort mit der lokalen IP daherkommt. Könnt ihr mal ausprobieren, bevor es dieses Jahr in den Urlaub geht. Wenn ihr unsicher seid, ob NordVPN das Richtige für euch ist, kein Problem, es gibt eine 30-Tage Geld-Zurück-Garantie. Testet doch einfach mal NordVPN risikofrei. Schnappt euch unseren exklusiven Deal unter nordvpn.com/bits und so und schließt euch Millionen von zufriedenen Nutzern an. 4 extra Monate gibt es zudem für euch obendrauf. Herzlichen Dank an NordVPN für die Unterstützung. Die iOS 17 Beta, ich lasse noch die Finger davon, aber Alex hat ein bisschen damit gespielt.
Ja,
das ist mir zu ich weiß nicht, die Batterie ist sowieso schon so ein bisschen.
Ja,
und wenn da noch das draufkommt,
ja, gut,
dann laufe ich rum wie so Chewbacca mit der Akkupacks hier auf der Brust. So, das ist so.
Ah ja, aber es gehört schon Disziplin dazu, sich da jetzt zurückzuhalten noch. Also der Developer Beta 5 ist ja jetzt eben gerade die Woche rausgefallen und man merkt so ein bisschen es wird alles so ein bisschen überschaubarer und die Stabilität nimmt natürlich zu, aber auch die neuen Funktionen und was sie generell anfassen, nimmt sich so ein bisschen zurück, weil wir haben ja gerade festgestellt, neuer iPhone kommt bald, diese Beta muss bald eine Punkt 0 werden irgendwann. Und iOS 17 macht schon echt Spaß. Also iOS 17 hat halt wenige Headliner-Features, muss man sagen, aber halt so viele Kleinigkeiten, die einfach verdammt gut sind. Ich habe mir heute den ganzen Tag gedacht, woran ich mich gerade erfreue und eine der Freuden ist ernsthaft der Sperrbildschirm und der Lockscreen mit den Wallpapers. Und zwar nicht, weil man das jetzt irgendwie da auf dem iPad irgendwie mit Widgets und so weiter einstellen kann, sondern weil der macht ja diesen neuen Blur auf diese Wallpapers, womit die Anpassung auch von nicht ideal ausgerichteten Fotos, wo der Aspect Ratio nicht stimmt, vernünftig aussehen. Und das ist eine so geile Neuerung, weil ich erfreue mich ja immer noch an Midjourney und mache so ein paar Bilder gerne mal für mich selbst auch und so weiter. Und es muss einfach nicht darauf achten, dass du immer dieses iPhone-Format einhältst, sondern auch, wenn das Bildformat ein bisschen komisch ist, sieht es auf dem Sperrbildschirm von iOS 17, sehen die Bilder geil aus. Und weil es halt den Blur oben unten macht und die werden nicht so arg einfach zusammengekürzt wie auf iOS 16 noch. Und es macht einen riesen Unterschied für mich. Also es ist eine ernsthafte Kleinigkeit, aber es ist halt eine schöne Neuerung, wie ich finde.
Ja, ich habe mir überlegt, ob ich mir so ein Stand irgendwie, so ein MagSafe-Stand kaufen soll, wegen den, wie nennen sie es denn?
Standby-Widgets.
Mhm. Und ob ich das am Bett da so stehen haben möchte, damit es da laden kann und so. Und irgendwie, ja, aber ich will da auch nichts leuchten haben. Also wäre es auch fast wurscht. Und ansonsten, nicht sicher. Also ich habe auch von Entwicklern so ein bisschen Geheule gelesen, dass sie sagen, das ist zwar ein Weg, wie man das machen kann, dass man da jetzt einfach große Widgets hinklebt, aber ist vielleicht nicht der allerbeste. Also da müssen sie wahrscheinlich in einem Jahr auch nochmal drüber nachdenken, was man da in der großen Größe anders haben will. Und auch Live-Activities und solche Sachen. Das kann schon nett sein, wenn du, weiß nicht, deinen Sportscore dort irgendwie stehen haben Klar. möchtest und Messi wieder 18 Tore, so gut mehr Messi.
Ja, also. Ja, ja. Es fast entspricht der Wirklichkeit. Also.
Und ich weiß nicht, das ist vielleicht, ich glaube, ich lasse es auch. Also ich glaube, ich belasse es bei dem, dass es einfach flach auf dem Rücken liegt und da vor sich hinlädt. Aber so, die Idee ist ja nett, aber es ist halt auch nur so das winzigste kleine Feature obendrauf. Und muss ich mal sehen, ob das wirklich zündet, ob da Apps dafür kommen, dass da Widgets sinnvoll funktionieren und wie das dann bei echten Leuten, wie das von echten Leuten genutzt wird, ob sich deswegen dann wirklich diesen Stand kaufen, weil wenn das Leute benutzen, dann wird es auch eine Vielzahl von neuen solchen Stands geben, die dann kommen. Weil bisher ist die Auswahl so, gibt so ein, zwei China-Billigmodelle und dann gibt es halt so die Belkins und so ein Zeug.
12.000 und so weiter. Also ich meine, du musst ja letztendlich nicht mal was offiziell MagSafe-Kompatibles haben, sondern es muss halt irgendwie nur im Seitenformat und geladen werden, ist so die Voraussetzung. Und also du könntest es auch seitlich aufstellen mit einem Kabel dran und das würde dir auch den Standby-Modus geben. Es ist halt sehr beschränkt zu nutzen im Moment, das Feature, weil es halt nur die Stock-Apps, also die Apple-Apps mehr oder weniger betrifft. Und also meine Activity-Anzeige, weißt du, das brauche ich da nicht. Kalender ist sicherlich nett und Uhrzeit ist auch nett. Aber spannend wird es halt, wenn die Dritt-Apps das einbauen. Und ich finde es am Bett auch für mich völlig überflüssig. Ich meine, nehme mein Telefon nicht in ein Schlafzimmer, aber am Schreibtisch ist es durchaus nett, so aufzustellen. Und wenn ich es hier in diesem Stand habe, dann drehe ich es auch in Seitenformat. Und muss dazu sagen, also MagSafe gewährleistet dann, dass das sich merkt, wo dieser Stand ist. Und dann kannst du zukünftig dann, wirst du dann einstellen können, dass er sagt, okay, er versteht jetzt, du bist am Schreibtisch, dann zeigt er dir halt deinen Börsenkurs logischerweise, nicht wahr? Das, was man sehen muss unbedingt. Und im Bett am Bett dann irgendwie, keine Ahnung, andere Podcast-Widgets oder was auch immer.
Nee, das gerade, ist gerade am Bett wahrscheinlich die Börsenkurs-Geschichte, damit du weißt, wo deine Apple-Aktien stehen.
Oder dass du im Bett bleiben kannst gleich, ja, das ist nicht wahr. Aber
für den Kurs stehe ich nicht auf.
Nee. Heute mal wieder ein schlechter Tag.
Das ist halt so, beim Tim ist das so. Der hat wahrscheinlich
aber Tim ist immer, weißt du, Tim ist vor der Börse wach, du. Immer gleich 3 Uhr nachts geht's los. Ja, also Standby steht noch wirklich aus, also Nützlichkeit. Ich finde es halt, ist es durchaus nett umgesetzt und interessant zu sehen, wie groß iOS dann auch sein kann, wenn es das möchte. Also das wirkt schon interessant, lustig. Und auch die Entsperrung so mit diesem seitlich ausgerichteten FaceTime funktioniert da so ganz, ganz, ganz interessant. Also die Autorisierung.
Face ID.
Was habe ich gesagt? FaceTime? Nee, FaceTime. Ich habe schon an FaceTime gedacht, weil das auch eins der geilsten Feature mit dem Apple TV zusammen ist. Mhm. Aber ja, Standby mit Face ID ist klappt ganz gut. Und aber ist halt noch mit den Standard-Apple-Apps, die sind halt relativ unspektakulär. Also was ist halt erwartbar gut umgesetzt, aber es ist halt nichts, wo man sagt. Also zum Beispiel, um das ganz konkret zu machen, zum Beispiel, also wenn du da so ganz groß zum Beispiel deine letzten 3 Notizen siehst oder so, weißt du? So Schulterzucken, so, nee. Also ja, ist natürlich gut und selbstverständlich, dass es kommen muss. Und sicherlich gibt es auch 2 Leute, die da vielleicht einen Nutzen daraus haben, aber das ist zum Beispiel nichts, was mich umwirft. Und ich glaube, die meisten anderen Leute auch nicht. Und spannend wird es mit Dritt-Ups und so weiter, wenn die dann darauf dürfen.
Ja, wie die dann halt mitspielen und was du halt
was die für die Darstellung sich vorstellen und ich meine, das ist ja sehr eingeschränkt, was die auch da können und so weiter. Trotzdem hast du natürlich einen gewissen Spielraum und mal gucken, was wir an die Ideen sehen. Und das ist ja auch das Interessante bei Widgets zum Beispiel, die du dann so ein bisschen interaktiv bedienen kannst schon. Unsere Erfahrungen jetzt sind ja, also ich bin in so ein paar Testflight-Beta drin, die auch Widgets haben, aber die primäre Erfahrung ist halt, du kannst was abhaken, ne? Du kannst in Reminders irgendeinen Haken setzen und dann wird eine To-Do abgehakt. So. Ich bin mal gespannt, was da noch so kommt. Also was sich da überlegen und was du tun kannst, ohne die App wirklich zu öffnen.
Ja, es scheint nicht so richtig trivial zu sein für die Entwickler, wenn selbst der Hockenberry irgendwie Probleme hat, das wirklich so umzusetzen, dass es funktioniert, weil die in zwei Prozessen irgendwie laufen müssen und dann wird halt deine App aufgeweckt und wird die Aktion dort reingeliefert und es dauert auch irgendwie einen Moment, bis es wirklich in der App ankommt. Wenn sie nicht läuft, muss sie halt gestartet werden hinten und so. Ja. Das ist, glaube ich, alles ein bisschen komplizierter, als es dann wirkt für den User nach vorne raus und so. Mit der Dynamic Island und das ist schon ein gutes Ding und das sieht oft sehr gut aus, aber es sieht auch manchmal komplett schief und kaputt aus. Zum Beispiel die Dynamic Island für Unlocking Your Watch. Also wenn du die Watch anlegst und dann machst du das iPhone das nächste Mal auf, dann kommt eine Dynamic Island Unlocking Your Watch. Und das ist seit Tag 1 schief. Das ist einfach, der Text hängt da so schief in diesem Ding drin, das hat niemand mehr angeschaut und angefasst. Solche Sachen fände ich auch gut, wenn sie in einer Beta angehen. Ich weiß nicht, ob es jetzt, haben sie da was geändert?
Ja, ich kann mich auch gar nicht erinnern, wie lang oder breit die Zeile geworden ist. Du hast ja auch zum Beispiel die Warnung, dass der Akkustand unter 20% fällt zum Beispiel. Erschrecke ich mich auch jedes Mal, wenn da diese rote 20 dann irgendwie auftaucht in der Dynamic Island. Es gibt schon ein paar neue Darstellungen, das stimmt schon. Bei Watch Unlock bin ich mir jetzt gerade unsicher.
Die haben da ein bisschen so verschiedene Formate ausprobiert, was man da oben reinhängen kann. Zum Beispiel auch die Meldung so, dein Wi-Fi ist weggeknallt. Das wird so groß, das wird so groß wie eine Postkarte geht es auch. Dein Wi-Fi ist weg. Hier, furchtbar, pass mal auf.
Ja.
Das müsste jetzt nicht so und dann kannst du eh nichts machen. Wi-Fi ist halt weg, okay.
Ich meine, interessant, ohne da abschweifen zu wollen, aber diese ganze Tipps-Geschichte, die es jetzt mittlerweile in iOS geschafft hat, die ist schon extrem clever, muss ich sagen. Also diese kurzen Hinweise, was macht und was du machen kannst und wer Zugriff auf irgendwas hat, diese Erklärungen, die sind schon ein interessanter Schritt, der noch so ein bisschen unter dem Radar fliegt, meines Erachtens. Also ich glaube, das ist jetzt nichts, wo man sofort sagt, oh, das ist eine coole Neuerung von iOS 17, aber ich glaube, es wird vielen Leuten einfach helfen, so Erklärungen zu haben und zum Beispiel auch Vorschläge, was bestimmte Apps können und solche Geschichten. Also das ist diese Tipps-UI und das ist ja auch eine Schnittstelle, glaube ich, die du nutzen kannst als Entwickler. Da gibt es so Formate, wo du, damit die so ein bisschen einheitlich aussehen, das du einblenden kannst mit Hilfestellung, das ist schon eine coole Neuerung.
Muss man auch sehen, wie normale Leute mit sowas klarkommen. Weil ich glaube, ganz viele Leute, so normale Leute, die nutzen einfach fast nichts von dem Ding. Also auch die ganzen neuen Features, die jetzt Apple irgendwie reinschmeißt und Widgets und Standby und irgendwas, ist halt schwer zu entdecken, wenn du es nicht weißt, dass das gehen würde. Und wenn so die grundsätzliche Neugier fehlt, was machen denn diese ganzen Knöpfe in der Settings-App, dann findest du halt auch davon nie irgendwas. Vielleicht wird es dadurch besser.
Ja, da habe ich nämlich diese Tipps noch gar nicht gesehen, glaube ich. Und da würden sie auch sinnvoll sein, muss ich sagen. Also wenn du zum ersten Mal irgendwie, keine Ahnung, mobile Dateneinstellung aufrufst, dass da irgendwie so eine Erklärung kommt, was hier was bewirkt oder so. Das wär nochmal ein guter Tipp, das stimmt.
Ja. Naja, also würdest du sagen, die Beta ist jetzt nur im Zustand, dass man da das wagen kann oder?
Ja, ich glaube, also wagen kannst du es auf jeden Fall. Also wenn du da, wenn du weißt so ein bisschen, was eine Beta bedeutet, es ist ja keine Beta, es ist ja keine irgendwie Alpha-Version, wo du sagst, da stürzen Dinge ab und so weiter. Du hast natürlich schon manchmal so, dass Sachen hängen bleiben oder ich hatte auch so, dass Tastatur irgendwie hakelt, dass man eine App einfriert und so weiter. Dem musst du dir so ein bisschen bewusst sein, dass das passieren kann. Aber ich bin mittlerweile durchaus der Meinung, dass diese jahrelang gepflegte irgendwie keine Beta auf ein Produktivgerät einfach eine überholte Regel ist. Also du kannst das, für mich funktioniert dieses Gerät wie unter einer stabilen Version im Moment. Also ganz ehrlich, kann natürlich sein, dass der Akku durchbrennt, hätte ich fast gesagt, so hochfährt und dann warm wird und so weiter. Damit musst du so ein bisschen umgehen können. Aber letztendlich muss man sagen, niemand verpasst auch was. Wir werden alle in 4 Wochen oder was auch immer, 5 Wochen vielleicht, dann das auf unsere Geräte spielen können und dann ist es eine 1-0. Diese 1-0 wird sich nicht super extrem von der jetzigen Beta 5 unterscheiden. Also wer da rumspielen will, kann das machen. Letztendlich, du verpasst, wie gesagt, auch nichts, wenn du da jetzt nicht tagesaktuell unterwegs sein möchtest. Also es war ein ganz entspannter Beta-Zyklus. Beta 1 lief schon hervorragend, muss ich sagen. Du kommst sogar zurück. Ich habe jetzt, glaube ich, ein iPhone gerade mal zurückgesetzt, habe gar nicht ausprobiert, ob es geklappt hat, aber ich habe einfach einen Down-Restore gemacht und dann kommst du auf iOS 16 wieder raus. Hast du das Gerät komplett platt gemacht einmal, ne? Also da musst du natürlich mit rechnen. Aber ich glaube ja, also ich glaube, beides ist richtig. Diese eine Regel, also keine Beta auf dem Produktivgerät ist überholt. Gleichzeitig würde ich auch sagen, also wenn du da jetzt keinen speziellen Druck hast, dann verpasst du halt nichts. Und du läufst natürlich immer in die Gefahr, generell für Beta-Versionen, dass irgendeine App nicht funktioniert. Weil das ist ja das Ding. Also, dass das Gerät sich irgendwie komisch verhält, kann sein. Ist aber nicht so. Also, jetzt zumindest nicht in dieser Beta-Phase. Aber es kann halt immer sein, dass eine App dir um die Ohren fliegt oder halt nicht laufen will. Und das war auch ziemlich gut in diesen Betas. Ich weiß nicht, was diese ganzen Banken-Apps gemacht haben oder die Typen, die Banken-Apps programmieren. Die Frauen und Typen, die das programmieren. Ich weiß nicht, diesmal war irgendwie ich habe keine großen Probleme gehört. Es gab sicherlich mal die eine oder andere Beta-Version, wo wieder mal die Sparkassen-App irgendwie hinten übergefallen ist. Aber generell muss man sagen, diese ganzen Banking-Geschichten haben weiter funktioniert. Und ja, also keine Angst muss man nicht haben, definitiv nicht.
Mhm. Na gut, wir behalten das mal ein bisschen im Auge und schauen, was wann das neue Telefon dann dahergefahren kommt. Vielleicht gibt es noch irgendeinen Juicy Leak, das fände ich jetzt noch ganz praktisch, weil jetzt so bisher, so ein Foto von so einem paar USB-Ports ist halt ein bisschen, okay, gut, aber.
Ja. Ja, also meine größte Frage ist ernsthaft die, was machen Sie mit dieser mit dem Rahmen, also wird das der gleiche kantige Rahmen sein, den wir schon mit dem iPhone 12 gesehen haben, oder fassen Sie diesen Rahmen doch nochmal an, ohne hier einen Wortwitz bringen zu wollen, der so ein bisschen abgerundeter ist, also dass das Telefon doch nochmal anders in der Hand liegt, das andere Material und so, schön und gut, aber machen Sie was diesen Rahmen ändert, also weil wir haben ja eigentlich so einen 3-Jahres-Zyklus mit Redesigns, nicht wahr? Also wir haben zumindest in der Vergangenheit kann man durchaus eine Regel aufstellen, so alle 3 Jahre wurde dann mal das Telefon neu designt. Am Anfang waren es alle 2 Jahre. Mittlerweile sind wir durchaus bei 3 Jahren. Jetzt haben wir 3 Generationen schon mit dem gleichen Design gesehen. Ändern Sie das jetzt minimal, sodass es dort doch ein bisschen so handschmeichlerartig wird? Oder bleibt es wirklich exakt das gleiche Gerät mit dem gleichen Formfaktor? Oder passen Sie jetzt doch was an, weil USB-C ist im Gerät. Sie machen was mit der Action-Taste irgendwie wahrscheinlich. Und die andere Häusematerialien waren ja irgendwie auch im Gespräch. Das klingt so ein bisschen, also es klingt so alles so ein bisschen danach, vielleicht machen sie doch ein bisschen. Also ein Redesign klingt immer so extrem spektakulär und so weiter. Das hast du heutzutage, also das hast du jetzt erstmal nicht mehr, da gehe ich einfach nicht von aus. Aber halt kleine Anpassungen, die können natürlich schon weit führen und deswegen wäre das spannend. Oder ist für mich der spannendste Aspekt.
Ja, Hörer Andreas möchte noch deine Meinung zum Action-Button genau ein bisschen ausführlicher hören.
Ja, bitte. Also Action-Button, ja bitte. Also diese Stummschalttaste so hat bei mir noch so einen nostalgischen Wert, also weil die halt immer da war und das ist ganz cool. Ich erinnere mich an das erste iPhone, was noch so einen Punkt drin hatte, so einen Orangen, nicht wahr? Also nee, nur für ganz kurze Zeit. Aber nicht mehr. Also ich benutze den sehr, sehr selten. Ich weiß, manche Leute sind da extrem darauf angewiesen. Ich benutze den gar nicht eigentlich. Bei mir ist es immer stumm geschaltet. Ich hätte halt gerne so eine Fototaste. Also um das so runterzubrechen, die Action-Taste, schön und gut, sie wäre bei mir halt eine dedizierte Fototaste, Kamera-Auslösetaste.
Ich frage mich hauptsächlich, wie du sie belegen kannst. Also ist es wirklich nur eine Taste, die drückst du einmal und dann passiert halt das, was du eingestellt hast? Oder lassen sie dich auch lange drücken oder eine Kombination
zweimal
mit anderen oder Doppelklick und solche Sachen, damit du da halt wirklich viele Sachen drauflegen kannst? Weil zum Beispiel die Power- oder Lock-Taste, die haben sie jetzt halt belegt mit einmal drücken für Locken, zweimal Locken für Apple Pay und dann ist diese furchtbare Delay auf dem schwarzen Schalten des Bildschirms.
Ja, 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 ja,
ne? Das ist immer noch so.
Schrecklich.
Vermutlich mit iOS 17.
Ich habe es
nicht geschaut, aber ist es.
Ja. Ja, ja.
Und dann haben wir noch Dreifach-Tipp und doppelt, also zwei Tasten für Screenshot und so. Also da gibt es ja noch mehr Kombinationen, die jetzt für ein bisschen mehr Power-User vielleicht auch interessant wären, dass du sagst, okay, Action-Button und Volume-Down ist halt irgendwie, weiß nicht, Mutti anrufen.
Ja, ja. Also wahrscheinlich wird es so, wie es häufig bei Apple ist, halt sehr konservativ starten. Die Action-Taste auf der Apple Watch Ultra gibt ja so ein bisschen Vorgeschmack, wahrscheinlich. Mhm. Da hast du halt so ein paar Auswahlmöglichkeiten, einen Shortcut auszuführen oder einen Workout zu starten, diese Geschichten. Mir würde halt ernsthaft eine Fototaste helfen. Also eine Taste, wie Android das halt seit Jahren macht, eine Taste, die Kamera öffnet, auf der du dann gleich auch Fotos schießen kannst. Ich würde mir natürlich auch wünschen, dass sie da vielleicht in der Kamera ab noch ein bisschen mehr machen mit dieser Taste, dass die dann halt vielleicht, dass du die auf speziellen Mode legen kannst, dass wenn du diese Taste drückst, dann hast du, weiß nicht, Videoaufnahme sofort starten. Weil es mir oft passiert ist mittlerweile, also ich bin in der Foto-App und benutze die Fotofunktion und dann passiert irgendwas Lustiges und ich wechsle halt nicht zum Videomode und nehme dann ein Video auf, sondern ich halte einfach lange die Fototaste gedrückt, was auch ein Video aufnimmt. Mhm. Allerdings nicht in der 4K-Qualität, sondern irgendwie nur in, ich glaube, es ist Full HD, was völlig wahrscheinlich ausreichend und so weiter ist, aber es wäre total nett, in diesen speziellen Fotomodus zu wechseln, wo du deine Einstellung hast, wie viel, die speziellen Videoeinstellungen. Und also sowas auf einer dedizierten Taste zu haben, ohne touchen zu müssen, in diesen Momenten, wo du halt schnell ein Foto oder ein Video machen willst, wäre halt schon hilfreich. Und ich finde auch, das Telefon ließe sich besser, oder lässt sich, ich weiß ja, das Telefon lässt sich besser greifen, wenn du einfach über eine Taste fotografierst, weil das ist ja jetzt schon der Fall. Du kannst ja die Lautstärke-Taste benutzen als Auslöser. Aber wenn du halt diese eine Taste dir angewöhnen könntest, die auch die Kamera aböffnet, das wäre schon extrem gut. Weil die muss ja nichts autorisieren und so. Die Kamera ab geht ja einfach auf. Und die muss ja nichts entsperren. Du kannst halt dann nicht auf die Fotos zugreifen, die du zuvor geschossen hast. Aber das ist ja völlig okay. Es soll ja einfach nur schnell zu einem Foto führen. Und also für mich wäre das die, könnt auch gerne Fototaste einfach nennen dann. Also sicherlich wird da auch ein paar Leute werden dann Shortcuts drauflegen und so weiter. Aber ich fände, also ich glaube, der Bedarf ist, also die Android hat einfach da den richtigen Riecher in den meisten Telefonen oder im Betriebssystem selbst einfach vorgesehen, diese Hardware-Taste, die Kamera öffnet.
Ja, und halt auch bei Android ist es, glaube ich, mehr unfreiwillig, dass halt die Kamera-App an die Hardware gebunden, also dass der Hersteller des Telefons halt eine eigene Kamera-App für seine Features vom Hardware-Modul dazu baut, dass das hat was Gutes und was Schlechtes. Aber dass das halt ein bisschen flexibler zusammengesteckt werden kann, das hat, glaube ich, hätte schon auch was, wenn da eben jetzt andere Kamera-Apps, wenn du die da fest reinbelegen könntest und sagst, da geht halt immer diese meine Spezial-Kamera-App auf, die ich da gern benutzen würde, weil ich vergesse die einfach immer, dass ich die habe und dann benutze ich sie halt nie. Und ich bin gerade wieder über das Ding von, wie heißt dieses, ich kann mir den Namen nicht merken. Ich weiß auch, die andere App vom Highlight, die sie jetzt rausgetan haben mit so.
Ach, ja, ja.
Genau, ne? Du weißt es auch nicht.
Ja, die grüne, ne? Spectra.
Nee, aber so ähnlich.
Ja. Spectra, ja.
Spectra. Okay, gut, mit der kannst du so Langzeitbelichtungen machen und so ganz lustig.
Ja.
Haben sie jetzt neulich nochmal rausgetan mit, ich glaube, 5 Sekunden gratis und wenn du länger willst, darfst du zahlen oder so.
Ja, ich glaube sogar irgendwie für ehemalige Kunden ist es eher alles gratis und kannst jetzt bis zu 30 Sekunden kannst du jetzt Langzeit belichten und das kann manchmal schon echt nett sein, so.
Ja. Na gut. Ich habe vor 1-2 Wochen erst über SOS via Satellit gesprochen und dass da eigentlich sehr wenig bekannte Fälle jetzt irgendwie rausgefallen sind seit in dem einen Jahr, wo es in den USA ungefähr läuft. Mhm. Aber dann kam letzte Woche hier genau diesmal jetzt mit einem Screenshot, wie dann der Verlauf tatsächlich war bei dieser hier Waldbrand auf Hawaii-Geschichte. Da sind viele Dutzend Leute gestorben und da gibt es eben jetzt diesen Fall hier, wo der Satellitennotruf geholfen hat, weil das Mobilfunknetz ist durch das Feuer auch ausgefallen. Und dann bist du halt mit deinem iPhone 14 der Einzige, der da noch rauskommt und den Notruf auslösen kann, mhm, sozusagen. Und tatsächlich hätte ich jetzt auch nicht gedacht, aber die haben innerhalb von einer halben Stunde haben sie die Leute hier rausgezogen. Ja, die haben die zur Location übermitteln können, wo sie dort in der Stadt sind und halt vom Feuer eingeschlossen waren. Und dann haben sie gesagt, okay, wir müssen hier weg, wir fahren weiter, haben eine neue Location rausgegeben. Es gibt, und das Relay Center von Apple hat halt diese Mitteilungen und die Position an die Feuerwehr weitergegeben und haben die dann eben in dieser halben Stunde da rausziehen können. Und das ist schon relativ beeindruckend. Und natürlich auch jetzt, wenn du halt der Einzige bist, der noch eine Verbindung hat und halt dieses Notfallding hat, dann bist du halt auch der Einzige, der bis zur Feuerwehr durchkommt. Also die anderen, die halt möglicherweise eingeschlossen waren und versucht haben im Mobilfunknetz, sind halt nicht durchgekommen, weil das weg war. Und halt nicht nur ein Provider ist weg, sondern halt sind halt alle weg. Und weil halt das Mobilfunkmast abgebrannt ist und so. Und das ist, glaube ich, jetzt ich weiß nicht genau, wieso der SOS von, also das Relay Center von Apple, wieso das auch in Großbuchstaben angefangen hat zu schreiben, weil es macht vielleicht noch nervöser, ich weiß es nicht. Und dann ist das halt, und dann die letzte Nachricht vom Emergency Center ist so, thank you. Also so, nee, thank you. Also danke, gern geschehen. Das ist so crazy Zeug auch, ne? Also wenn du halt aus so einem Ding rauskommst, deswegen ist schon auch krass.
Ja, mich haben am meisten so diese Rechtschreibfehler beeindruckt, ehrlich gesagt, weil ansonsten wirkt das ja wie ein Fall, der so ein bisschen aus dem Werbelehrbuch mehr oder weniger ist. So, das finde ich, aber durch diese Rechtschreibfehler wirkt es dann plötzlich so total authentisch sofort und ist interessant. Also wir haben natürlich alle diesen Fall durchdacht mit dem, du bist irgendwo in der Bergspalte und du hast keinen Mobilfunkempfang, aber dass natürlich das Mobilfunknetz an Orten, wo es eigentlich da ist, dann nicht da ist, ist natürlich auch interessant. Also wie bei diesem Brand jetzt.
Ja, also das ist ganz interessant, sich mal diese Screenshots hier durchzulesen, wie das da gelaufen ist. Und das ist schon auch, also ich meine, ich kenne eine, die wohnt in Südspanien und die hat halt auch die ganze Zeit solche Feuer vor der Tür. Kriegt sie auch per sowas wie Katwan, kriegt sie dort Push-Nachrichten mit der Waldbrand des Tages ist gerade hier und da. Und dann kann sie halt gucken, ob sie da betroffen ist oder nicht. Aber es ist halt auch gruselig alles.
Ja.
Ja. So. Außerdem gruselig ist natürlich, wenn die Realität des Netzes auf deutsche Gerichte trifft. Das ist eigentlich ein alter Fall, das läuft schon seit Jahren irgendwie, dass die Musikindustrie versucht, YouTube.dl wegzubekommen. Und die haben das mal versucht, also der Code liegt, glaube ich, auf GitHub und das haben sie versucht, hat GitHub gesagt, ja, nein, was ist das, was habt ihr denn? Also ist der Code weiterhin verfügbar, aber es ging um die Homepage und diese Homepage, da steht eigentlich nichts drauf, die ist auch eigentlich wurscht, sozusagen. Ja. Es geht so ein bisschen ums Prinzip und jetzt ist es halt so weit in diesem Fall nach 3 Jahren oder was gekommen, dass also das Gericht in Hamburg, das Landgericht Hamburg, was ab und zu durch solche Entscheidungen auffällig wird.
Auffällt, ja.
Also wenn du so einen Fall oder du siehst die Schlagzeile so, deutsches Gericht hat im Internet etwas entschieden und dann steht so Landgericht Hamburg und denkst du, ah ja, okay, ich weiß schon.
Ja.
Und die haben da so einen Hang dazu, glaube ich, das misszuverstehen.
Misszuverstehen, ja.
Und das Ding ist jetzt, also Musikindustrie hat was dagegen, dass man mit YouTube.dl Musik von YouTube herunterladen konnte. Und die Begründung ist ziemlich heiß, weil die Begründung geht so, dass es ist jetzt nicht so wie bei einem Foto oder so auf Flickr. Beim Foto auf Flickr kannst du rechtsklicken und sagen, speichere mir dieses Foto auf meine Festplatte. Und jetzt sagen sie, naja, es gibt ja technische Maßnahmen, die YouTube ergriffen hat, damit du eben nicht rechtsklicken auf das Musikvideo kannst und dann diese Musik runterladen kannst. Und der technische Begriff, den sie sich ausgedacht haben, ist also ein Rotating Cipher. Es hört sich an wie Kryptographie und das ist voll, also so als wäre es DRM, was man ja in Deutschland tatsächlich nicht von den Medien entfernen darf und sowas. Und da hat man hier die Website Torrent Freak hat mal geguckt, wie geht's denn? Welche technischen Maßnahmen sind denn da jetzt drin, von YouTube-Seite, um den Download von Musik zu verhindern? Und es ist halt einfach keine technische Hürde drin. Und YouTube DL ist halt tatsächlich nur so wie WGET, mit ein bisschen Soße drauf. Mehr ist es ja nicht. Ja? Ja. Und tatsächlich brauchst du, um Musik von YouTube herunterzuladen, nimmst du Chrome, den Browser von einem Hersteller, der auch YouTube bedient. Und du brauchst halt nicht einen Rechtsklick, um dann Musik runterzuladen, sondern zwei. Ja. Weil mit einem Rechtsklick musst du die Developer-Tools öffnen. Und dann siehst du, wenn du das Musikstück abspielst, das Musikvideo, dann siehst du dort die Netzwerk-Requests, was da rausgefallen kommt. Dann klickst du dort nochmal rechts und dann hast du das File auf der Platte.
Genau.
Ja. Und das ist einfach, und jetzt musste Uberspace, mit denen hatten wir auch öfters mal zu tun, hatten dann, dort wird es gehostet und der Jonas vom Uberspace sagt halt, okay, wir sind jetzt gezwungen, die Website offline zu nehmen. Dann steht jetzt halt auf der Website drauf, hier auf Anordnung vom Landgericht Hamburg mussten wir jetzt diese Seite offline nehmen. Und es macht halt keinen Sinn. Es ist einfach völlig sinnlos. Wenn YouTube das verhindern wollte, dann könnten die das DRM einschalten. Ist aber nicht. Ist halt einfach nicht. Und YouTube DL ist halt einfach nur ein Tool wie WGET, wie Curl, wie der Webbrowser lädt es literally runter und streamt ja dieses, es macht keinen Sinn. Ja, aber ich mag auch eigentlich über so ein Zeug nicht reden, weil es nervt mich nur. Du hast halt auch keine Möglichkeit, mit solchen Leuten zu argumentieren, weil es macht ja keinen Sinn.
So als Vater von zwei Kindern, ne? Da gibt es dieses Sprichwort, du sollst dir deine Kämpfe aussuchen, die du führst, weißt du? Und hier habe ich ganz klar den Eindruck, hier hat man diese Regel missachtet. Also hier wurde irgendwie ein sinnloser Kampf angezettelt, eine Strittigkeit, die keinerlei Unterschied macht. Also dessen Ausgang völlig, die nur Streit fördert und so weiter. Allerdings ist das natürlich gefährlich, ne? Wenn du diese Woche geisterte dann auch doch diese Klage mit dem Musikindustrie verklagt archive.org rum. Und da wird es natürlich dann schon irgendwie echt, also fies so. Das ist, da geht es dann so ein bisschen ans Eingemachte. Weil ich meine, YouTube DL, super ernsthaft, auch sympathisches Tool meines Erachtens und hat natürlich auch schon einige Ableger. Deswegen, also das kämpfst du gegen so viele Köpfe, die dann einfach nachwachsen. Und es ist völlig, völlig sinnlos, den Fight anzuzetteln. Aber es ist natürlich so ein bisschen mürbe machen, ne? Und du ziehst dann so Leute wie Uberspace mit rein, die einfach echt unbeteiligt eigentlich sind. Also wie du sagst, die Website, die ist eigentlich völlig Schnuppe für YouTube DL.
Und es ist ja auch gerade dieses, also je nachdem, wo du bist, heißt das ein bisschen anders, also die Provider-Privileg, dass du halt eigentlich damit ja nichts, also Uberspace hat ja nichts mit den Leuten zu tun. Das ist ja nur der Hoster dafür. Und dann muss er sich jetzt aber trotzdem diesem Ding beugen und diese Seite offline nehmen, sonst kriegt halt er die Strafe oder irgendwas. Und das ist unfassbar, so ein Zeug. Aber es passiert halt die ganze Zeit und das Musikindustrie, die ist ja da jetzt auch nicht direkt unbeteiligt, weil die Musikverleger, die laden ja diese Musikvideos selbst aktiv auf YouTube hoch, um dort Promo für ihre Platten zu machen.
Ja.
Und das natürlich, wenn du dort auf so eine Plattform dann Musikvideo hochlädst, dann und diese Plattform unterstützt halt kein DRM, dann geht das da auch wieder runter. Und das ist einfach technisch.
Naja, und du musst da sagen, die Plattform, also Google / YouTube, die machen ja schon einiges dafür, diese ganze Content-ID-Geschichte, das ist ja nur auf Druck, ist das ja, hat sich das entwickelt und ist mittlerweile zu einem ernsthaft mächtigen Tool geworden. Also, gibt ja diesen alten Witz, wenn du was nicht im Internet haben willst, dann legst du einfach irgendwie Disney-Musik drüber oder so. Das kriegt man dann schon weg. Weil dafür ist ja diese Content-ID nur zuständig. Und also sie machen das schon viel, aber dass die Verleger von Musik das eigene Zeug hochladen und dann aus der anderen Seite geklagt wird, ist halt ernsthaft ein bisschen Irrsinn. So, der Mensch macht da irrsinnige Sachen, muss man sagen.
Ja, und das wird noch weiter gespielt, aber es ist bodenlos. Naja. Beziehungsweise kommt halt auch mit freundlicher Unterstützung von dem Jimdo Business Builder, wenn ihr in die Selbstständigkeit einsteigen möchtet. Geht ihr mal auf jimdo.com, klickt dort rechts oben auf den Button für den Business Builder und schaut euch mal an, was sie dort für euch haben. Die haben verschiedene Pakete, wenn ihr in die Selbstständigkeit einsteigen möchtet. Oder bekannte Verwandte, die vielleicht gerade was Neues anfangen. Da gibt es natürlich weiterhin den Website-Baukasten. Die Website, die Domain, E-Mail, der ganze Online-Krempel, der da auch mit dazugehört, der ist dann auch dabei. Könnt ihr dort auch klicken. Aber auch gerade so Fokus auf Kleinunternehmer, die gerade anfangen, die vielleicht noch nicht wissen, was sie da erwartet. Ihr könnt dort erstmal im ersten Monat kostenlosen Beratungstermin bekommen. Ihr sagt einfach, was eure Geschäftsidee ist oder womit ihr anfangen möchtet. Und dann könnt ihr mal mit so einem Berater sprechen, was der zu der Geschäftsidee meint, wie das dort weitergehen könnte, was für Schritte dann noch folgen. Dann gibt es da so ein Wizard, wo dann später abgehakt wird, was für Schritte da irgendwie dabei sein sollen. Vielleicht mal das erste Online-Marketing machen und das Onboarding in die Jimdo-Website, was man dort machen kann und wo man da klicken muss, wird einem dort gezeigt. Und dann verschiedene Sachen, so verschiedene Check-ins, wo dann gecheckt wird, also wollt ihr Online-Shop machen, dann könnt ihr das hier auch haben. Und das ist, glaube ich, recht hilfreich, weil da viele Hürden dazwischen sind, die halt, wo man vielleicht nicht mitrechnet oder wo man vielleicht mal ein Gespräch ganz gut brauchen kann mit jemandem, der das die ganze Zeit macht, nämlich Gründer irgendwie zu beraten. Ihr guckt mal da drauf. Alle anderen Funktionen von Jimdo sind natürlich auch dabei und Geschäftskonto könnt ihr dort haben, wenn ihr möchtet. Rechtstextgenerator, diese ganzen Geschichten, verschiedene Pakete, aber erstmal 30 Tage kostenlos testen. Geht auf jimdo.com, klickt dann rechts oben, euer Browser sollte auf Deutsch gestellt sein, damit dieser Button erscheint und dann seid ihr da mal in dem Business Builder drin. Probiert es mal aus, sagt es mal weiter, wenn ihr da vielleicht gerade in dem Gründungsgeschäft drin seid. Herzlichen Dank an Jimdo für die Unterstützung. Noch mehr alberne Klagen. Nämlich, aus irgendeinem Grund hat der Cheffe vom Gizmodo, unserem Lieblings-Biergarten-Blog, ein Buch geschrieben über Tetris, die Geschichte von Tetris. Mhm. Jetzt hat Apple neulich ja auch diesen Film rausgebracht über die Geschichte von Tetris. Und der Kollege meint jetzt, dass Apple aus seinem Buch geklaut haben soll. Mhm. Und da frage ich mich ja schon so ein bisschen, weil das ist ja so eine historische Begebenheit. Das war damals mit dem Tetris, war das so und so und so.
Ja.
Und der meint jetzt, dass also so, als würde ich ein Buch schreiben über den Fall der Mauer. Da ist ein A passiert, dann ist B passiert, dann ist C passiert.
Ja.
Und bei Tetris ist ja auch irgendwie, Tetrisse sind geschrieben worden, ja. Und das ist von Sowjets lizenziert worden und dann sind die Typen aus den USA rübergeflogen und haben dann die Geldkoffer gebracht und solche Sachen. Das sind einfach historische Fakten, oder nicht?
Jein, also ich muss sagen, und das ist der große Disclaimer, ich habe das Buch von dem Autor nicht gelesen, Dan Ackerman heißt er. Ich habe das nicht gelesen und der Tetris-Film, der war ja schon angelehnt an Ereignisse, aber er war natürlich auch inspiriert von James-Bond-Filmen, würde ich es mal nennen, und hat sich Sachen dazu ausgedacht. Und wenn dieses Buch jetzt wirklich diese Aspekte enthielt, die sehr spezifisch auch in dem Film abgebildet sind, die einfach auch erdacht waren, die wo man jetzt nicht so genau weiß, wie die richtig passiert sind, dann ist es vielleicht noch was anderes. Generell würde ich dir mit deiner Anmoderation recht geben, das ist relativ so wieder so eine Quatschgeschichte, die wo du, also wenn du wirklich dich auf diese sachlichen, historischen Ereignisse beziehst, kann die keinen Hand und Fuß haben, ehrlich gesagt. Aber ich weiß halt nicht, also wenn diese erdachten Nebengeschichten oder spezifischen Aspekte wirklich genauso im Buch abgebildet waren, dann kannst du da vielleicht Sachen finden. Aber das ist halt mit diesem geistigen Eigentum, ist es natürlich immer schwierig, muss man sagen. Also man weiß natürlich auch nicht, was hinter der Bühne abgelaufen ist. Also es wird davon berichtet, dass das Skript halt vorher an die Tetris Company zum Beispiel gegeben wurde, um halt ein Statement zu haben oder das Buch halt noch die Fakten abzuklären besser. Und der Autor, der sagt irgendwie, ja, dann haben sie es kopiert und dann haben sie meine Erzeugnisse irgendwie weitergegeben und so weiter. Schwierig nachzuvollziehen. Mal gucken, was dann letztendlich da rauskommt, was ein Richter oder ein Gericht irgendwie darüber entscheidet. Es klingt also gerade auch mit dem Betrag, der möchte ein paar Millionen dafür haben, das ist wahrscheinlich auch vielleicht typisch, aber es klingt halt noch nicht sehr ernst zu nehmen für mich. Aber vielleicht müsste man erst dieses Buch lesen und dann nochmal den Film schauen und dann nochmal das so übereinander legen. Ich lehne mich zurück und schau mal, was ich mache das nicht und schau mal, was dabei rauskommt. Das sollen andere machen.
Ja, nee, es ist auch irgendwie eine Quatschgeschichte. Und es setzt aber natürlich die wilde Geschichte von Tetris selbst irgendwie fort, weil das natürlich.
Ja, stimmt allerdings.
Weißt du, der Autor hat das geschrieben, hat dann dieses Geld gesehen. Jetzt ist aber in der Tetris Company und das ist. Ja, ja, der genau. Staat hatte ja eigentlich kein Recht an dem Zeug, aber halt schon, weil der Typ da gearbeitet hat und das war halt.
Also der nächste Tetris-Film, der in 30 Jahren gedreht wird, der wird diese Geschichte, diese Klage dann natürlich rezensieren und berücksichtigen.
Ja. Und ich glaube, ich schaue den Film nochmal anders, weil das war ganz nett.
Der Film war nett.
Weil also das war so Moskau 80er Jahre war
ja, nett. Das ist immer nett. Ja. Der hat also Apple sich, glaube ich, was Nettes geleistet, muss man sagen, weil also Tetris ist eine bekannte Marke und der Film ist einfach auch echt unterhaltsam, muss man sagen. Also wie gesagt, darf es nicht alles für wahrnehmen, was dort gezeigt wurde, aber diese Inspiration und mit dieser Videospielgeschichte, das hat schon viele Buttons auch bei mir gedrückt. So. Also die hat schon funktioniert.
Ja, und dann der Gameboy-Prototyp und diese Sachen. Das war wahrscheinlich auch relativ frei erfunden, wie der aussieht, aber ist okay.
Ja.
Naja, gut.
In diesem Zimmer, wo drei Leute waren. Mhm.
So ein Labor mit Kittel und so. Vielleicht haben sie wirklich Kittel an, ich weiß es nicht. Dann, was das Fediverse angeht, das soll ja alles irgendwie miteinander funktionieren und manche Sachen funktionieren und manche funktionieren irgendwie nicht so richtig. Jetzt mit Lemmy, was so quasi ist wie Reddit, ne? Also du hast so Posts und hast so Kommentare unter den Posts und das ist halt auch so über ActivityPub gesynkt und es gibt verschiedene Server und das, was bei Reddit ein Subreddit ist, heißt dort halt irgendwie was Community oder so. Und die URL ist halt nicht /r, sondern /c und dann bist du wieder verwirrt. Und eigentlich solltest du auch solchen Communities folgen können mit deinem Mastodon-Account, aber irgendwie manchmal geht's nicht und kannst du dich dort einloggen oder nicht. Solche, die Feinheiten sind alle so ein bisschen unklar. Aber gut, jetzt habe ich mal geschaut, weil die Lemmy Web-App, die kann ich nicht anschauen. Das ist ganz furchtbar langsam und
okay.
nicht schön und so. Und habe ich mal so ein paar von den iOS-Apps ausprobiert, Hörer haben auch ein paar noch mehr geschickt und so. Und es gibt jetzt eine kleine Handvoll irgendwie. Es gibt Namen schwierig. Wie heißt er denn? Memmi. Memmi heißt der eine. Und dann gibt es einen, der heißt Mlem und der andere heißt Voyager, glaube ich. Und das ist so ganz interessant zu sehen, weil das ist nicht weit weg. Also das ist lang nicht so gut und so perfekt, wie Apollo mal war. Aber es ist auch nicht so weit weg. Du stellst, so wie du das vorstellst, ist das dann auch. Das ist eine nackte iOS-App, die halt flüssig scrollt. Und da sind halt die Inhalte drin, die halt jetzt von diesem Server zum Beispiel kommen. Und das ist nicht schlecht. Also es ist halt, ich glaube, es ist für Leute so ein bisschen noch schwieriger zu verstehen als das Konzept von Mastodon, sowohl die User als auch die Communities gehören ja eigentlich zu irgendeinem Server. Also wenn du auch suchst jetzt, wenn du also auch versuchen würdest, dein Reddit-Konsum da jetzt dadurch abzubilden, dann suchst du nach dem Namen eines Subreddits, wo du vielleicht mitlesen wolltest. Sowas wie, weiß nicht, World News oder sowas. Und dann findest du 5 verschiedene World News auf 5 verschiedenen Servern. Welchen nimmst du jetzt? Vielleicht den größten, der mit den meisten Usern oder den meisten Posts oder irgendwas drauf ist. Aber das ist mir auch zum Beispiel nicht ganz klar, ob der die lokalen Abonnenten anzeigt, nur weil die Zahl ist dann sehr klein, weil ich bin jetzt auf irgendeinem kleinen Server, keine Ahnung, irgendwas. Oder ob der die User von diesen Communities zusammenzählen kann, ob das überhaupt vorgesehen ist, dass der sagen kann, also World News hat jetzt auf diesem Server hat das 1.000 Abonnenten und auf dem anderen hat es 10.000 Abonnenten. Aber das sehe ich nicht. Ich sehe halt so 12.
Ja, okay.
Und das ist mir ein bisschen unklar, wie das, wieso das so ist oder Politics oder irgendwas. Aber die Communities, also die Leute, die einigen sich dann schon so ein bisschen, okay, wahrscheinlich gehen wir jetzt alle zu dem World News auf dem Server X und der auf Y, der macht dann irgendwann zu oder vielleicht kann der auch ein Redirect. Ist aber kompliziert. Also es sind halt, das sind halt zwei Ebenen von Federation, nämlich die User und die Communities und die Posts in diesen Communities, die dann von Usern von anderen Servern wieder sein könnten. Und ich glaube, ich bin auch verwirrt. Und ich weiß ja schon, wie es eigentlich funktioniert. Es hat mich auch etwas verwirrt, aber durch die Vielzahl von Apps, von iOS-Apps, die da jetzt kommen und die sind auch teilweise noch nicht bei einer 1.0. Ja, also, dass zum Beispiel so Systemfunktionen von iOS einfach fehlen, dass du Dark- und Light-Mode, dass du da automatisch mitwechselst, so wie dein System eingestellt ist, da konnte die eine zum Beispiel nichts damit anfangen. Und auch, das ist so ein Problem von iOS, die können alle nicht so richtig mit einem Passwortmanager mitspielen, weil diese Apps, die haben ja keine Verbindung zu den Domains von den Servern. Ja, also wenn du jetzt der Server A aussuchst, dann kann ja diese App nicht claimen, dass ihr Server A.com gehören würde. Deswegen werden die Passwörter dort nicht automatisch richtig reingespeichert. Ich verstehe schon auch, wieso, aber das ist auch wieder eine Hürde, dass du halt zwischen den Apps irgendwie wechseln. Du willst ja vielleicht zwischen den Apps wechseln, weil du vielleicht die eine zum Schreiben und die andere zum Lesen benutzen möchtest oder so. Und daran hat halt der App Store und iOS nicht gedacht, dass es einfach nicht vorgesehen. Die sind so fest in ihrem Walled Garden-Ding drin, dass die sagen, okay, die App namens Twitter, die spricht nur mit Twitter.com. Dann muss halt Twitter.com muss irgendwo einen Pfeil hinlegen und beweisen, wenn das die App zu App Review hochgeht, dass also Twitter.com gehört dieser Firma namens Twitter. Mhm. Und das ist nicht vorgesehen, dass eine App wie Tweetbot daherkommt und sagt, hier alle Twitter-Links zu mir. Aus offensichtlichen Gründen, aber in dem Fall wäre es ja richtig.
Ja, stimmt.
Und in dem Fall gibt es jetzt halt unendlich viele Lemmy-Server und unendlich viele andere Apps, die mit Lemmy sprechen, aber der weiß nicht, der kann da nicht sagen, das ist jetzt, es gehört zu mir, sondern es wird nur nach dem Domainnamen im iCloud Keychain geschaut.
Das kann mehrere Einträge haben, aber glaub schon, ja, dass das so begrenzt ist.
Ja.
Sind denn da Inhalte?
Da sind Inhalte, das ist halt jetzt so, wenn du bei Reddit, wenn du den weiß nicht, wie hieß das da, Popular oder so, den Hauptfeed angeschaut hast, da ist einfach so irgendwelcher Meme- und News-Shit drin.
Ja, okay.
Und den findest du hier auch. Ja, also das ist hier so auch so, das mag jetzt abhängig sein von dem Server, auf dem ich bin, mit wem der föderiert und mit wem nicht und so, aber das ist so grundsätzlich sehr viel englischsprachiger Internetfluss von Zeug. Einfach so Newsartikel, Techartikel, irgendwas über Zoom, irgendwas über Trump, irgendwas über Schulbusse, irgendwas, ne? Einfach so. Und dazwischen ein lustiges GIF von irgendwas. Ja, also es ist einfach so.
Ja, Kram. Kennt man ja.
Wenn du so einen unendlichen Feed von irgendwas haben wolltest, das findest du hier.
Verstehe.
Ob du jetzt deine Special Interest Reddit-Gruppen mit deinen Keyboards oder irgendwas, ob du die dort wiederfindest, hängt halt davon ab, ob die Leute, wegen denen du das gelesen hast, ob die da irgendwo mit rüber gekommen sind. Und ich glaube, es gibt auch das eine oder andere. Da bin ich nicht ganz sicher, ob die jetzt Reddit scrapen und da reinfüttern, aber ich glaube nicht überall. Also, oder gibt es da was? Weil ich habe irgendwas gesehen.
Ja, ich weiß auch nicht. Also ich weiß halt von einigen Reddits, dass sie sich auf Discord jetzt konzentrieren.
Ja, damit sind sie weg. Also für mich sind sie da einfach weg. Weil
nee, verstehe ich. Es ist einfach nur, das sind wahrscheinlich schon Tools, die aus anderen Gründen bekannt sind. Und ich glaube, diese Reddit-Variante im Fediverse, die ist noch nicht so verbreitet, wie man sich das vorstellt. Aber das ist nur ein Eindruck. Ich habe mir das noch gar nicht angeschaut, ehrlich gesagt. Also das ist komplettes Neuland für mich zum Beispiel.
Ich schau mal hier gerade. Nee, also. Und es gibt ja noch andere quasi kompatible. Also es gibt ja nicht nur Lemmy, sondern es gibt auch noch K-Bin.
Ja.
Und
ja.
Das spielt da auch mit rein. Und das. Also ich glaube, da haben sie auch ganz viele jetzt. Also ich weiß nicht, wie normal die Leute auf Reddit so waren, aber da haben sie ganz viele normale Leute verloren, weil das einfach jetzt noch ein Tick komplizierter wird.
Ja, ich weiß auch nicht, ich habe auch ein paar, also die sollen auch nicht so koscher sein, diese Treiber, die sagen, es kriege ich nicht genau zusammen mehr, aber es waren viele Gründe, warum ich es mal nicht reingeschaut habe.
Ja, also jetzt mit den iOS-Apps, da kann man das mal versuchen, auch so das Onboarding, das ist mal so und dann muss ich halt einen Server aussuchen, gleiches Problem wie bei Mastodon.
Ja.
Und das ist, ich weiß nicht, wie dort das Umgeziehe ist, wenn du dann irgendwann den Server wechseln wolltest, ob das dort vorgesehen ist oder nicht, weil ich hatte insgesamt den Eindruck, dass Lemmy relativ früh in der Entwicklung noch ist. Und man kann sich mal diese Apps anschauen, wenn man ein Reddit-förmiges Loch in seinem Leben füllen möchte, aber naja.
Naja, vielleicht.
Vielleicht auch nicht. Vielleicht
genau,
ist es auch
vielleicht,
egal.
Vielleicht einfach mal anderweitig orientieren.
Vielleicht ist auch dieser Feed von irgendwas, der einfach so irgendwas vorbeifährt, vielleicht ist es auch wurscht. So, weiß nicht. Aber vielleicht, es sind ja lustige GIFs dazwischen und irgendwelche Katzen. Ich weiß es nicht.
Es ist halt alles so. Du findest ja zum Beispiel auch bei Blue Sky, ne? Mhm. Also da hast du gesagt, irgendwie, da findest du zum Beispiel dein Bedarf an täglichen Memes und so weiter. Ja, es gibt viele Anlaufstellen. Also ich weiß nicht, also Es verteilt sich auf mehrere Netzwerke. Was gar nicht, was natürlich nicht, also vom Ansatz her finde ich das natürlich alles nicht schlecht. Und ich meine, Reddit hat, glaube ich, auch bewiesen, dass es eigentlich besser aufgehoben wäre in Händen von mehreren oder von einem nicht zentralisierten System. Aber ja, das weg von der Stelle zu bekommen, ist halt echt schwierig. Und haben wir schon vorher vor der Sendung kurz besprochen. Ich glaube schon, dass diese Reddit-Geschichte so ein bisschen, naja, die Proteste klingen so ein bisschen ab und das läuft einfach weiter.
Ja, Reddit hatte halt auch so einen gewissen Reiz, weil da halt sehr viele, also gerade so englischsprachige Leute waren da halt, wenn irgendwas, weiß nicht, beim iOS, irgendwas, Kamera funktioniert nicht oder sowas, dann haben sich dort halt 50 Leute gefunden, die genau das Problem hatten.
Es war so ein Forum, was aber für, also so nicht, also von Webseitensicht ein zentrales Forum. Kein Forum, was sich über mehrere Webseiten und mehrere Newsartikel streckt, sondern da konntest du einfach hingehen und sagen, okay, meine Kamera macht grüne Fotos und was ist da los? Und dann gab es Leute mit Antworten oder auch nicht.
Ja, und das ist vielleicht, verteilt sich jetzt wieder so ein bisschen und und ich muss das mal probieren, ob ich mit meinem Mastodon-Account jetzt wirklich solchen, weil ich bin ja, ich würde da auch nur mitlesen, ja, also ich würde
da verstehe.
Jetzt, und da bin ich mir auch nicht sicher, möchte ich jetzt oder würde ich jetzt zum Beispiel, wenn das funktioniert, ich habe es noch nicht probiert, aber wenn du jetzt einer Lemmy-Community mit Mastodon folgen könntest, möchte ich diese Posts überhaupt in meiner Timeline haben? Mm. Ja, also oder würde ich da einen anderen Account anlegen und sagen, okay, das ist so ein Read-Only-Account, ich möchte jetzt mit diesem, vielleicht gefällt mir auch Ivory besser, um das zu lesen, vielleicht gefällt mir aber tatsächlich auch so in irgendeinem Lemmy-App besser, um dann diese mehr, es ist ja, im Grunde wird ja da auch nur wieder RSS neu erfunden. Weil du kriegst halt so ein Feed von Artikeln. Okay, gut, das hatten wir vor 20 Jahren schon mit RSS.
Hast du nicht PixelFed jetzt FeedFed ausprobiert und Posten von Mastodon auf oder umgekehrt und so weiter?
Ja, das war genau dieser Post mit diesem Foto. Der kommt bei PixelFed rausgefallen. Wenn ich jetzt einfach nur einen normalen Mastodon-Post schreibe, wo ein Foto dranhängt, dann kommt der bei PixelFed rausgefallen, weil mich PixelFed-User abonniert haben. Also kopiert mein Server dieses Foto dorthin und dann erscheint der dort.
Ja, okay.
Und das funktioniert schon, aber ich bin gar nicht sicher, ob das. Also ich meine, es kann jeder für sich entscheiden. Mir ist es dann wurscht, ja. Aber wie gesagt, bei mir sind es halt vielleicht ab und zu auch einfach nur nicht schöne Screenshots von irgendwas. Und halt
klar.
Nicht vielleicht Fotos, die mehr oder weniger schön ausfallen.
Genau.
Aber das ist, kann man ja machen, wie man will. Egal. Gut. Feedback vom letzten Mal. Ich stand ja vor so einer Paketbox, nämlich eine MyFlexbox. Und diese MyFlexbox hat nicht funktioniert. Ich habe nämlich ein GLS-Label gehabt und habe das gescannt und es hat nicht funktioniert. Da hat sich Johann gemeldet, der arbeitet bei der Firma und hat mal nachgeschaut, was da los war. Der hat in die Logs reingeschaut und der Scanner hat funktioniert und das hat alles funktioniert. Das Problem war folgendes. Dieses GLS-Label, was ich da, also den GLS-Barcode, mit dem ich da angekommen bin, das ist ein GLS-Produkt, von dem die nichts wussten.
Mhm.
Das heißt, in einem Laden, in einem Kiosk, wo ich dann hinterher hingegangen bin, hat dieser Barcode funktioniert, weil der mit seinem Gerät vom GLS, kann er das scannen und dann ein Label rauslassen. Und das ist bei DHL funktioniert es genauso. Du kannst mit einem Paket an die Packstation gehen, deinen Barcode scannen, Paket reinschmeißen, am nächsten Tag kommt der Paketfahrer, holt das Paket raus und klebt das Label drauf und nimmt es dann mit. Aber das ist bei GLS an der Box so nicht vorgesehen, weil die Box nicht wusste, dass es dieses Feature von GLS gibt. Also haben die nicht miteinander geredet. Und GLS hat bei der Box nicht Bescheid gesagt, dass sie solche Barcodes rausgeben. Und der Betreiber der Box, die MyFlexbox, die wussten nicht, dass GLS solche Barcodes an Kunden rausgibt. Und deswegen hat es nicht funktioniert. Und das Problem war halt auch, wenn da irgendein Barcode offensichtlich in das Gerät reingesteckt wird, denn das Gerät nicht kennt, dann macht der auch nichts. Mhm. Ja, dann guckt er in der Datenbank, habe ich das schon mal gesehen, so, nee, keine Ahnung, dann 20 Sekunden, dann Timeout. Ja. Mhm. Und deswegen bin ich davor gestanden. Aber es ist interessant zu sehen, dass die, vielleicht weil sie auch relativ neu in Deutschland sind und mit GLS hier zusammenarbeiten, dass das halt einfach war halt nichts und dann hat es nicht funktioniert und dann, aber ich hoffe, die können das dann jetzt demnächst mal fixen und bei GLS anfragen, was sie noch für lustige Labels rausgeben. Und ich hatte auch den anderen Barcode gescannt, also die Mail von dem Retourenportal hat mir zwei Files geschickt. Das eine File war der Barcode, der große Barcode. Und das zweite Ding wäre ein Label, das hätte ich selber drucken können. Und auf diesem Label, mit was ich hätte drucken können, da ist auch ein Code drauf, aber der ist noch nicht aktiv in dem Moment. Das hätte ich wahrscheinlich nicht mal reinlegen können, da bin ich nicht sicher. Also auf jeden Fall hat es nicht funktioniert. Und das ist jetzt hoffentlich geklärt und wird hoffentlich bald behoben. Ich bin aber auch froh, wenn ich keine Pakete mit GLS bekomme und keine mit GLS wegschicken muss, weil das ist immer so ein bisschen komisches. Weißt du, was das eigentliche Problem ist mit GLS? Was mich tierisch nervt, das Format des Labels. Nämlich, die haben das ist ein Querformat-Label.
Ja.
Und der Empfängeradresse steht groß in der Mitte drauf.
Ja.
Und die Absenderadresse steht klein am Rand, 90 Grad gedreht.
Das würde mir auch designtechnisch widersprechen, muss ich sagen.
Jedes Mal, wenn ich irgendwie so ein Paket vor der Tür sehe, dann sehe ich, dass das irgendwie adressiert. Von wem kommt das denn? Ja, muss ich erst umdrehen, das ist klein. Das
ich verstehe.
Das ist ja, immer so ein bisschen, Naja, gut. Noch ein Follow-up von vor einer Weile. Ich hatte ja mehrfach gesprochen über den fantastischen Leberkäse-Automaten, der 24-7 Weißwürst und Leberkäse und irgendwelche Grillwürstel verkauft. Dann hat der Shop, der Hof hat dann aufgerüstet und hat so einen Selbstbedienungsshop mit Apple Pay hingebaut. Der ist hier ein paar Kilometer weiter im Middle of Nowhere. Und jetzt haben sie nochmal aufgerüstet. Jetzt haben sie eine App im App Store. Da kannst du das komplette Sortiment vorbestellen. Die legen das dann in den Laden rein und dann kannst du irgendwann später kommen, dann mit einem Barcode wahrscheinlich die Tür aufmachen und dann das fertig gepackte Zeug rausholen.
Cool.
Und das ist wohl von irgendeiner Agentur, die hat sich spezialisiert, also der App-Entwickler quasi und der Betreiber von diesem Online-Shop. Das ist eine Agentur, die hat sich offensichtlich auf Metzgereien spezialisiert, weil wenn du deren Developer-Account im App-Store anklickst, siehst du halt irgendwie 30 oder 40 Mini-Metzgereien, alle in der Middle of Nowhere irgendwo, die jetzt halt über diese Firma diesen Online-Shop und diese App dort in Play Store und in iOS Store reinbringen. Das heißt, der Hof muss nichts wissen von Apple Pay oder von RFID oder von iOS und Google Play Store, sondern die müssen sich nur drum kümmern, dass sie da irgendwie Würstel in die Theke reinlegen.
Ja.
Und das ist schon ziemlich für hier Bayern, Middle of Nowhere Bayern, sehr fortschrittlich. Ja, und
cool.
Die haben da immer so Zettel irgendwie an der Tür hängen, so suchen Mitarbeiter, wir brauchen mehr Mitarbeiter, die uns die Würstel einschweißen, weil es läuft offensichtlich.
Ja, ist gut.
Und die App ist jetzt nichts Besonderes oder so.
Nee, aber.
Aber funktioniert scheinbar. Also ich habe es jetzt noch nicht durchgespielt, aber ich kenne den Laden und das Zeug und so. Und ich finde das sehr hervorragend, wenn so ein komplettes Offline-Familienunternehmen-Ding halt einfach, also der Besitzer ist irgendwie relativ jung gestorben und jetzt hat seine Tochter übernommen, die ist so 23 oder sowas und die schmeißt das jetzt und die baut dieses ganze Zeug dort ein und das ist schon nicht so schlecht. Und
ich war auch auf dem Bauernhof, als ich in Deutschland war. Wir haben mit den Kindern ein Maislabyrinth besucht, was ganz geil ist. Wie das halt in so kleinen Ortschaften ist und so weiter. Man kennt sich halt und man schnackt vorher, nachher noch und so weiter. Was ich interessant fand, weil dieses Maislabyrinth ist, wie man sich das vorstellt, ein Labyrinth im Maisfeld. Mais kann sehr groß werden und es ist durchaus lustig, sich da zu verlieren. Die Maispflanzen, die werden für diesen Weg gar nicht erst gepflanzt. Also ich hätte gedacht, die werden irgendwie alles, das ganze Feld wird irgendwie bepflanzt und dann wird es da rausgerissen, wo die Wege sind. Aber nee, die werden erst gar nicht gepflanzt. Und es ist einfach einprogrammiert in den Traktor, der da langfährt und halt einfach dann da keine Pflanzen setzt, was ziemlich cool ist. Und ich meine, Mais fällt ja echt groß. Und wir haben das nur von außen gesehen mit dem Schild und so. Und die Besitzerin sagt dann, ja, also wir sehen uns dann in einer Stunde wieder. So, Halleluja. Also das Maisfeld war echt viel Lauferei. War super für die Kinder. Dann kommt man halt noch ins Gespräch und so weiter. Und dann hat sie uns halt auch die ganze Stelle gezeigt. Es gibt mittlerweile für Kühe so einen, du musst dir das vorstellen, wie ein Staubsaugerroboter, der die Scheiße wegfährt von denen. es geht so eine riesen Staubraum. Ja, wie heißen die denn? Robo. Text, weiß der Geier, halt irgendwie eins von diesen Hausstaubsauger-Robotern. Den gibt es in groß, der einfach diese Stelle fährt und das Zeug. Wahnsinnig faszinierend. Außerdem gibt es automatische Abpumpanlagen für Kühe. Mhm. Die Kühe gehen selbst in diese Anlage rein, denen wird die Milch entzogen und dann gehen sie wieder aufs Feld. Ja. Völlig verrückt. Also ich war relativ begeistert von dieser von diesem Fortschritt, der da herrscht.
Also. So einen Melkautomaten habe ich irgendwann im Video gesehen. Also irgendwie die Kuh hat so ein RFID-Halsband oder sowas und läuft da rein und der Computer weiß, welche Kuh das ist und ob die dran ist mit Melken und sowas. Dann kommt so ein kleines Ärmchen mit so, wie so eine Autowaschanlage, aber fürs Euter, dass sauber gemacht wird.
Ja, ja.
Und dann die Melkmaschine dran. Und das ist, also ich glaube, wenn du, deswegen auch so diese Geschichte mit 5G für die Milchkanne, weil dieses Ding muss natürlich auch irgendwie vernetzt
natürlich
sein und so.
Natürlich, ja? Natürlich, ja.
Ja. Und hier, das ist dieser Entwickler, der diese Geschichten hier, Hybrid GmbH, und die haben halt hier so Apps für irgendwelche Metzgereien, ne? Und da ist der eine dabei.
Und so ein Logo-Generator. Ah nee, das sind ja wahrscheinlich die Logos von den fleischverarbeitenden Betrieben, oder?
Genau.
Alle nicht glorreich, aber ist ja auch egal. Also Details,
genau. Ja, nee, aber das ist, und so die anderen Hofläden, die hier so rumstehen, die sind so alle relativ offline. Also da ist so nichts mit Kartenzahlung und nichts mit Wechselgeld und das ist alles ein bisschen schwierig. Ja. Aber wenn so sich einer da raustut und ich nehme an, ich weiß nicht jetzt, wie das Geschäftsmodell von diesem Entwickler ist, ob der sich einen Anteil nimmt oder ob das eine fixe Gebühr ist für diesen Shop und dieses ganze Zeug. Ich glaube, das ist ein anderer Entwickler als für die RFID-Kasse, die sie auch dort im Laden stehen haben. Aber bei dem ist es, glaube ich, so ein Servicevertrag, dass der den Computer wartet und dort diese Zahlungen abwickelt und so ein Zeug macht. Na gut. Was gibt's noch mit den HomePods, Alex?
Ja, ich hatte einen interessanten Erfahrungsbericht. Meine Schwester mit ihrem Mann, die wohnen in einer Wohnung, die bislang so ein paar Alexa-Geräte, glaube ich, hatten. Und jetzt, als wir zu Hause zusammengetan haben und gesprochen haben und so weiter, kam irgendwie auf, man könnte doch HomePods vielleicht so HomePod-Minis sich in die Wohnung stellen. Und das wurde dann auch nicht lange irgendwie gefackelt, sondern zwei wurden bestellt. Und ich habe die dann auch gesehen, wie die aufgebaut waren. Und kam halt in diese Wohnung von meiner Schwester und da waren diese Lautsprecher und die blinken einfach nur so vor sich hin. Und es kam so die Frage auf so, und wie gehen die jetzt? So. Und ich fand es interessant, dass du dir schon selbst so ein bisschen in den Fuß schießen kannst, wenn du einfach normaler Nutzer bist und eigentlich gar nicht so in diesen Details drinsteckst. Nämlich beide, Schwester und mein Schwager, die nutzen das schon gerne alles, aber es ist halt nicht so, dass die da jetzt, weißt du, Enthusiasmus entwickeln, das zu konfigurieren und so weiter. Halt normale Leute, ja, also nicht sowas wie wir hier alle sind. Und das war interessant, also welche Stolper fallen sich da auf, fand ich jetzt einfach und fand ich interessant auch für die Bits und so Zuhörerschaft, weil das Problem war letztendlich, dass die Lautsprecher, die für meine Schwester zum Geburtstag gedacht waren, halt in ihrem Account dann gelistet waren. Die waren schon in Home ihrem Zuhause zugeordnet. Das Problem war, die beiden waren nicht in einem Zuhause. Die waren zwar im gleichen Wi-Fi, gleichen Router verbunden, benutzten halt das gleiche Internet, aber die hatten halt, die waren auch die gleiche Familie, aber die waren in unterschiedlichen Zuhausen. Also meine Schwester hatte ein Zuhause mit HomePods und einer Hue-Lampe und mein Schwager hatte irgendwie all die ganzen anderen smarten Geräte, nur keine HomePods. Und sie waren halt unterschiedlich benannt und hatten verschiedene Räume und so weiter. Und fand ich interessant. Also ich habe dann,
Die haben auch Family Sharing.
Die haben Family Sharing und sind einer
Gemeinschaft. Die können auch gegenseitig ihre Homes besuchen quasi, aber es ist zwei verschiedene.
Ja, du kannst ja mehrere Zuhauses haben. Und ich habe zum Beispiel eins, das heißt Office und ich habe eins, das heißt Zuhause. Also, ne? Und da wechselt er auch, also wenn es funktioniert mal die Home-App, dann wechselt die auch automatisch etc. Ist interessant, also du hast ein Standard zu Hause, das kann auch einfach leer sein, wenn du Home hast und das heißt dann auch nur auf Deutsch heißt es Zuhause und da ist dann mehr oder weniger nichts drin und du kannst auch zu Hauses, wie ist denn die Mehrzahl, also, kannst du löschen, ja, du kannst auch dein Zuhause einfach löschen und das war letztendlich dann auch die Konfiguration, die vorgenommen werden musste, aber da werden die wären die nie drauf gekommen. Also ernsthaft, da wären die nie drauf gekommen. Also dass zu Hause überhaupt unterschiedlich sein kann, wenn du in einer Familienkonfiguration bist, gleiche Wi-Fi nutzt etc., dass du zwei unterschiedliches Zuhause haben kannst. Und dann habe ich das Zuhause von meiner Schwester sozusagen gelöscht und dann sie eingeladen über das Telefon von meinem Schwager, von ihrem Mann, zu seinem Zuhause. Das kannst du auch niemandem erklären, so mit dem Zuhause. War natürlich interessant, weil der auch zum Beispiel nicht so technisch enthusiastisch war, dass er zum Beispiel noch nicht auf der letzten Firmware-Version, auf der letzten iOS-Version waren, der offiziellen iOS-Version. Der war halt eine hinterher und er sagt halt, er spielt Updates halt ein, wenn sie vorgeschlagen werden und die wurde halt noch nicht vorgeschlagen. Mhm. Und das letzte Punkt 6-Update, das ist ja schon ein paar Wochen her, aber wurde noch nicht vorgeschlagen, deswegen war es noch nicht eingespielt. Und das Lustige war, wenn die sich unterscheiden, kannst du niemanden einladen. Dann taucht dieser Einladungsbutton überhaupt nicht auf. Mhm. Es wird allerdings klar gesagt, so hier, alle müssen auf der gleichen Version sein. Das heißt, wenn meine Schwester auch auf einer alten iOS-Version wäre, der Punkt 5, auf der er war, dann hätte es geklappt, aber sie waren halt unterschiedlich. Aber das ist halt kleingedrucktes, weißt du, steht da drunter, das liest halt auch kein Mensch. Und dann habe ich erstmal sein Telefon geupdatet. Und dann habe ich, da musst du warten, dann taucht das nämlich nicht sofort auf. Und irgendwann kam dann dieser Button, dass du jemanden einladen kannst zu deinem Zuhause. Und dann hat ihr Mann seine Frau eingeladen zu seinem Zuhause. Und dann die Lautsprecher wurden hinzufügt. Und dann, ich meine, dann klappt doch alles. Aber das sind interessante Stolperfallen, die ich selbst auch so nicht auf dem Plan hatte, muss ich sagen.
Ja, ich bin da auch immer ein bisschen selber schuld, wenn mir sowas passiert, aber ich versuche ja auch, vielleicht mache ich es mir extra schwer, weil ich versuche mitzudenken, was möchte der Computer von mir. Mhm. Und dann, also was ich ja gemacht habe, als ich hierher gezogen bin, habe ich mein HomeKit, habe ich das aus München gelöscht und ein neues angelegt für FFB. Mhm. Und das hat so, weil ich gedacht habe, da ist so viel alter Käse irgendwie drin und das schmeiße ich weg und dann lege ich ein neues an und dann kann ich dort die neuen Geräte, also meine alten bestehenden Geräte kann ich ja dann in dieses neue Home reinstecken. Und das war wahrscheinlich eigentlich gar nicht blöd, aber es war natürlich trotzdem blöd, weil was dadurch passiert ist, ist, als ich den IKEA-Quatsch wieder angeschlossen habe, dass die IKEA-Seite die ganzen alten Räume wieder dort, also die Geräte, ja, alten Geräte in die neuen alten Räume reingesteckt hat.
Ja.
Und ich habe natürlich auch die eine oder andere Lampe oder so, habe ich jetzt auch in ein anderes Zimmer hier gehängt. Und jetzt habe ich hier immer noch das Problem, dass ich habe so eine Phantomlampe aus dem alten Studio in München, die hängt jetzt in der Küche, oder? Ja, doch, die hängt in der Küche. Aber wenn ich hier mit Siri spreche und sage, mach mal im Studio die Lichter an, dann sagt er, ey, das Ding in der Küche, das reagiert gar nicht. Mhm. Ja, es ist irgendwie so. Und das ist mir dann auch wurscht genug, dass ich es einfach so lasse. Und wenn ich jetzt hier mit Siri spreche, mach mal im Studio das Licht an,
ja,
dann sagt er, ja, aber das Panel, das reagiert gar nicht. Ja, weil es in der Küche hängt und weiß nicht, das ist wahrscheinlich jetzt aus. Ja, es ist mir auch wurscht, ja. Aber es ist, ja.
Ja. Also es ist echt ich fand es halt keine untypische Situation, weißt du? Also die beiden wohnen seit vielen Jahren zusammen und sie haben diese Teilen der Apple-ID mit der Familie etc. und kaufen sich zwei HomePods und er war ernsthaft so, okay, wie machen wir das jetzt so?
Ja.
Und ich weiß nicht, ob da jemand sonst drauf gekommen wäre oder was man auch macht in so einem Fall.
Ja, das ist auch sehr undurchsichtig. Hörer Frank fragt gerade, er hat so einen Home-Hub, einen Phantom-Home-Hub, den es gar nicht wirklich gibt.
Ja.
Und wie kriegt er den jetzt weg aus seiner Liste? Weil er hat das Gerät nicht, um es zu löschen und um es zurückzusetzen und so. Vielleicht hilft dort dieses HomeKit-Töten-Profil. Es gibt irgendwo im Apple-Support gibt so ein HomeKit-Töten-Profil, was wirklich alles platt machen soll. Und dann kannst du von vorne anfangen. Vielleicht.
Ja, das hätte ich auch empfohlen in diesem Fall. Oder halt ernsthaft dieses Zuhause neu anlegen, aber keine Ahnung. Also, wie du sagst, also die anderen Apps, die spielen ja da auch ihre Bestände rein. Mhm. Also, und wenn das halt da irgendwie sich verklemmt hat, dann kommt das zurück, das Phantom-Hub. Du kannst ja, glaube ich, auch nicht explizit ändern, welches dein Hub sein soll, zum Beispiel. Also, es ist.
Ja, das habe ich. Was habe ich denn da gemacht? Ich habe neulich, Ich wollte von unterwegs die Temperaturen sehen in den Räumen und so und es ging nicht. Es stellt sich heraus, dass ich einen von den Apple TVs abgesteckt hatte. Das war der Hub. Der hätte das nach draußen liefern sollen, hatte aber nicht, weil er abgesteckt war. Und der andere, der sehr wohl gelaufen ist und Strom hatte, der hat es nicht übernommen.
Mhm.
Wieso? Keine Ahnung.
Mhm.
Ja, also das ist ein bisschen undurchsichtig. Und das, was war das denn? Was war das denn? Oder musst du das, kannst du explizit im Apple TV sagen, du bist mein Hub?
Nee, also ich glaube nicht. Ich glaube, du kannst es auch nicht wechseln. Also ich habe zum Beispiel so alte erste Generation HomePods, große HomePods, und die bleiben weiterhin mein Hub. Also obwohl ich da einen moderneren Apple TV hätte und so weiter.
Mhm.
Wenn ich mich jetzt nicht falsch erinnere, ist das so.
Na gut, er ist ein bisschen undurchsichtig.
Ja.
Gut. Bits und so kommt heute auch mit freundlicher Unterstützung von Language Tool. Das ist ein intelligenter Schreibassistent. Geht mal auf languagetool.com/bits, um die Basisversion gratis zu testen oder um Premium 20% günstiger zu bekommen. Das gibt's als Browser-Extension. Das funktioniert so in ziemlich allen mehrzeiligen Textfeldern im Web und ist auch in die meisten Schreibprogramme integriert. Sie haben jetzt zum Beispiel neu, das gibt auch eine Mac-Version, und in der Mac-Version habt ihr jetzt neu Support drin oder verbesserten Support drin für Slack. Für, damit ihr auch in der Firma irgendwie kompetent erscheinen könnt, für Word und für Teams. Ihr könnt, sie haben an einem Menü extra, haben sie gearbeitet, und sie haben eben neu diese KI-Umformulierungsfunktion. Ihr könnt dort Text reingeben und dann mit der KI den Text formeller schreiben lassen oder verkürzen lassen, um oder da flüssiger zu formulieren. Wenn ihr immer dazu neigt, die ähnliche Formulierungen oder die gleichen Wörter zu verwenden, dann habt ihr da auch die Möglichkeit drin, dass ihr euch von dem Language-Tool diesen Text umformulieren lasst und da vielleicht auch etwas kompetenter wirkt. Das geht auch in mehreren Sprachen. Ihr könnt auch hier zum Beispiel auswählen, das ist dann Englisch, und schreibt dort Englisch rein, dann korrigiert ihr das auch dort auf Englisch. Das ist eben sehr viel mehr als eine einfache Rechtschreibkorrektur, sondern der hilft euch, Synonyme zu finden, stilistische Verbesserungen reinzutun und natürlich auch die anderen Sachen, die richtigen Anführungszeichen zu verwenden, Satzzeichen und so weiter, das richtig zu setzen. Testet jetzt mal die Basisversion ohne Nutzeraccount auf languagetool.com/bits oder spart 20% bei der Premium-Version. Die haben mehr Hinweise in Premium für Grammatik und Sprachstil, und ihr habt dann die unbegrenzte Möglichkeit, mithilfe von KI die Sätze umzuformulieren. Probiert es einfach mal aus. Herzlichen Dank an Language Tool für die Unterstützung. Wir bleiben kurz beim Smart Home. Ich habe nämlich einen Sensor entdeckt, und der ist eigentlich super interessant, aber ich bin mir noch nicht klar, ob ich den brauchen könnte und wofür. Aber
ja.
Die Idee ist irgendwie cool, weil also grundsätzlich geht es um Presence Detection, also wo in deinem Haus sind Leute und wo nicht.
Anwesenheit, ja.
Anwesenheit oder Occupancy kann man auch sagen. Und was machst du dann mit dieser Information? Also, und was du ja bisher, also jetzt so klassisches Ding, ist halt so Bewegungsmelder, so Passiv-Infrared. Ich habe auch so einen Bewegungsmelder hier im Treppenhaus. Wenn ich die Treppen, die Kellertreppe runterkomme, dann sollte das Licht angehen. Der ist Schrott. Ja, also der,
okay.
Der macht das Licht für die Kellertreppe an, wenn ich unten angekommen bin. Das ist
schon dreimal runtergefallen bist.
Ja.
Wenn du so am Boden liegst und dann Licht. So,
klick, danke.
Ja, ja.
Das ist so ein bisschen, weil der guckt nicht an die richtige Stelle. Wenn er ein bisschen höher gucken würde, würde aber auch jedes Mal, wenn ich oben vorbeilaufe, angehen, und dann wäre das Licht die ganze Zeit sinnloserweise an.
Mhm.
Und jetzt gibt es dieses Ding von Aquara, das ist so Xiaomi-Zeug. Ich habe von Xiaomi Aquara habe ich diese Temperatursensoren überall hängen, die reden mit Zigbee, mit dem Raspberry und geben sehr zuverlässig eigentlich die Raumtemperaturen und Luftfeuchtigkeit und Luftdruck dort in Home Assistant rein. Und was jetzt dieser Presence-Sensor FP2 von denen macht, ist, das ist ein Radarsensor mit 60 Gigahertz oder sowas. Und den hängst du dir in ein Zimmer, und das Zimmer kann, glaube ich, 6x8 Meter groß sein, also relativ großes Zimmer. Also wenn du dir so vorstellst, so ein Haus mit so einem Wohnzimmer, Küche, Esszimmer oder so ein Bereich, so ein größerer Bereich. Und in diesem Bereich kannst du dann Zonen anlegen, zum Beispiel Zone Küche, Zone Sofa, Zone Esszimmer oder sowas oder Eingang oder irgendwas, und bekommst Notifications in dein Home-System, in das Home-System deiner Wahl reingeschickt, unter anderem auch HomeKit nativ, wenn Leute in diese Zonen reingehen oder rausgehen oder wenn diese Zonen eben belegt sind oder leer sind. Und was du halt machen kannst, zum Beispiel ist, dass das Licht dir folgt. Ne? Du gehst in die Küche und da muss jetzt, du hast nur einen Sensor für das ganze Erdgeschoss zum Beispiel. Du gehst in die Küche, Küchenlicht geht an. Oder du gehst zum Fernsehen aufs Sofa, Jalousien gehen runter. Ist das ein Ding, was in deinem Leben fehlt? Weil ich stelle mir das ganz cool vor, wenn so dein Haus wirklich so live auf dich reagiert, wenn du rumrennst und wenn Leute rumrennen, wenn Kinder irgendwie rumrennen und dann halt vielleicht nicht die Treppe runterfliegen, sondern halt Licht bekommen oder irgendwas.
Ich will halt, dass die Bilder sich ändern an meinen Wänden, sobald ich im Zimmer komme, weißt du, nach meiner Kunstart, die ich bevorzuge.
Zum Beispiel. Und du bekommst halt, du kannst Zonen anlegen und du kannst dann bis zu 5 Personen kann das Ding dann detektieren. Und du siehst auch so eine Live-Vorschau, wo, also du kannst auch sagen, okay, das Ding sieht jetzt, dass da 2 Leute in der Küche stehen und eine Person steht woanders. Ne? Also solche Sachen gehen damit. Ich weiß noch nicht ganz sicher, ob man das braucht. Aber es ist irgendwie cool, aber irgendwie ist es auch sinnlos. Aber irgendwie, es hat auch so eine Falldetektion, wenn jemand auf die Nase fällt, dann kann das auch irgendwie was auslösen. Und du bekommst halt die einzelnen Features, also die einzelnen Events kriegst du als einzelne HomeKit-Dinger dort reingeliefert. Ist das sinnvoll oder ist das eine blöde Spielerei? Ich bin mir nicht sicher.
Also ist halt der Anfang von was Coolem. Das ist nicht kabellos, das Ding, ne?
Das braucht immer Strom.
Das braucht immer Strom und das muss natürlich irgendwo stehen, wo es den Raum sehen kann, oder?
Das hat so einen 120 Grad Blickwinkel.
Ja.
Also wenn du das in eine Ecke hängen kannst oder irgendwie an eine Seite von dem Erdgeschoss, also bei mir würde es super eigentlich funktionieren. Bei mir könnte ich das in die eine Ecke hängen und würde es von der Küche über den Esstisch bis zum Sofa irgendwie gucken können. Das wäre eigentlich das Erdgeschoss hier sehr gut geeignet. Ich brauche es nur nicht. Es kostet so ungefähr 100 Euro, aber wäre es sinnvoll, wenn du halt schon sehr viele Lichter oder Jalousien oder Vorhänge oder Zeug hast, die du damit ansteuern kannst.
Ja.
Und vielleicht fehlt dir noch dieser eine smarte Bewegungsmelder. Und das wäre das Ding halt vielleicht.
Naja, und es ist halt sehr präzise, ne? Das ist halt das Alleinstellungsmerkmal. Das ist halt nicht so ein Scanner ist, der irgendwie alles erfasst, sondern der kann halt sehr präzise die Zonen aufteilen. Ich finde es sehr, sehr spannend. Ich habe ein paar Videos dazu geschaut. Ich glaube, die Leute standen vor einem ähnlichen Problem so. Dass wir noch nicht die entsprechenden Anwendungsfälle haben, wo sowas sehr sinnvoll ist. Weil wahrscheinlich erst mehr zu tun wäre so mit der Lichtausstattung etc.
Ja.
Bevor du die Schaltung so präzise automatisierst.
Du kannst dir auch sowas überlegen, wenn du irgendwie einen langen Flur hast oder sowas, dass du halt, das ist auch nur eine Spielerei, aber vielleicht ist es lustig, dass du halt so einen LED-Strip über die ganze Länge vom Flur verlegst und den halt nur dort anschaltest, wo du gerade bist zum Beispiel. Oder wo auch zwei Leute da gerade entlanglaufen. Solche Sachen könntest du damit machen. Und ein Hörer schreibt gerade noch, das stimmt auch, der macht das Licht nicht aus, wenn du dich nicht mehr, nicht bewegst. Also du könntest auch auf dem Sofa schlafen.
Ah, klar, weil du Detection hast.
Du hast halt dort die Radar-Detection. Und das müsste eigentlich auch anbleiben, wenn du nur still sitzt. Und manchmal kennst du ja auch so Spaß im Büro, wenn dann Leute winken, damit sie wieder das Licht anmachen.
Ich dachte, du sagst Spaß auf dem Klo, weil dann auch das Licht ausgeht, wenn du dich nicht bewegst. Ja, ich weiß, das ist... Das könnte ja echt ein Feature sein. Also die Idee ist definitiv ein Feature. Aber ja... Gucken, wann wir die andere Seite der Medaille sozusagen besser ausgestattet bekommen.
Ja, und ich meine, die sind halt jetzt relativ teuer mit 100 Euro oder so, aber du könntest ja auch überlegen, ob du irgendwas mit Klimaanlagen und Heizung irgendwie cleverer regeln kannst, wenn du weißt, wo sich Leute in deinem Haus aufhalten. Du hast ja deine Klimaanlage, Wärmepumpe, wenn du das irgendwie ansteuern könntest, könntest du auch solche Sachen sagen wie, abends, weiß nicht, der Letzte ist abends aus dem Erdgeschoss weggegangen, nach oben zum Schlafen, dann mache ich jetzt unten die Heizung an oder aus. Ja, solche Sachen kannst du auch überlegen.
Ja, spannend. Ja.
Ja, ne? Also irgendwie nett, aber irgendwie, vielleicht meldet sich ein Hörer, der Anwendungsfall dafür hat. Das sollte eigentlich mit HomeKit sprechen, nativ über Wi-Fi oder Bluetooth, das müsste gehen. Weiß nicht, ob es wirklich gut funktioniert. Das eine Video, was ich gesehen hatte, da sagt der Kollege in dem YouTube-Video, dass es mit dem Google Home schlecht funktioniert, beziehungsweise sehr lange braucht, bis es schaltet. Und HomeKit wäre schneller, weil es vielleicht nicht durch die Wolke geht. Und wenn du so einen Aquara-Hub hast, vielleicht braucht man ihn vielleicht auch nicht. Das ganze Aquara-Software-Zeug war alles relativ gruselig. Ich weiß nicht, wie das mit dem jetzt genauso zusammenspielt, aber. Und die wollen auch Matter und irgendwas dann hinterher machen, weiß ich alles nicht genau. Ist mir in dem Fall auch wurscht, weil ich kaufe es mir nicht, weil ich es nicht brauche. Aber die Idee ist vielleicht lustig. Jo. Alex, was hast du?
Komm, wir bleiben mal smart, dachte ich mir. Ich habe was ausprobiert jetzt, als ich zu Hause war, was einen langen Anlaufweg vor sich hatte. Ich habe ein smartes Türschloss ausprobiert. Und zwar die andere sehr geliebte Schwester, die hat ja ein Haus umgebaut, renoviert. Und als wir da die Feierlichkeiten dazu jetzt mal begossen haben, alle zusammen, haben wir auch Geschenke übergeben und ich habe ein smartes Türschloss präsentiert. Und das ist das von Nuki. Nuki ist sicherlich auch ein Begriff für Leute, die hier länger zuhören. Macht schon seit sehr vielen Jahren smarte Türschlösser. Und es wurde sehr, sehr, sehr euphorisch entgegengenommen. Und ich war genauso euphorisch, das mal auszuprobieren. Weil ich habe bislang keins hier bei mir im Einsatz und habe das dort jetzt mal, nachdem das jetzt viele Jahre von anderen Leuten getestet wurde, auch selbst mal ausprobieren können. Und ich bin relativ begeistert, muss ich sagen. Also ich habe dieses 3.0 in der Pro-Version dort angebracht und dann ausprobiert. Die Vorteile von dieser Pro-Version, die ist ehrlich gesagt dem normalen Türschloss haushoch überlegen sind, es hat dieses Wi-Fi-Modul integriert. Das heißt, du brauchst keinen Hub. Also alles befindet sich in dem Türschloss selbst, was du hinter die Tür klebst. Jeder Hub, der weniger angebracht werden muss, ist sinnvoll, meines Erachtens. Und es hat den Batterie-Powerpack. Das heißt, da ist so, 4 Batterien sind da drin und den kannst du mit so einem einfachen Hebel kannst du rausnehmen und dann kannst du ihn aufladen per USB-C. Und muss keine Batterien nachstecken etc. Soll irgendwie ein halbes Jahr halten, sicherlich je nach Anwendungsfall, aber das scheint mir eine gute Geschichte zu sein. Und dann ist das so ein, würde ich sagen, so ein faustgroßes Accessoire, was hinter dem Türschloss, also von der Innenseite angebracht wird. Wir waren da schon irgendwie wir haben schon Werkzeugkoffer aufgefahren gehabt und so weiter und dann habe ich mir die Anleitung durchgelesen, da muss nichts geschraubt werden. Also du nimmst einfach einen normalen Ersatzschlüssel, den du für dein Schloss hast, steckst den mehr oder weniger dauerhaft von innen ins Türschloss und klebst das Nuki Smart Lock da drüber. Und du kannst auf der Nuki-Seite so einen Kompatibilitätstest machen, weil es sehr viele unterschiedliche Schlösser gibt und Schließmechanismen etc. Das muss man auf jeden Fall mal durchspielen. Es klingt komplizierter, als es letztendlich ist, weil die Version, die wir dann hatten, also es war sehr simpel, selbst für mich herauszufinden, wie das da angebracht werden muss. Und man kann das so beschreiben, einfach Schlüssel einstecken, das Ding da drüber kleben und dann hält das. Es ist schon nicht klein, das Ding, aber es ist halt auch nicht mächtig, ehrlich gesagt. Es ist interessant, dass die Smart Locks ein bisschen leiser geworden sind. Also ich weiß, früher war sie irrsinnig laut, als sie diesen Schlüssel gedreht haben. Das 3.0 ist völlig vertretbar, meines Erachtens, von der Lautstärke. Und dann hast du mehr oder weniger in ein paar wenigen Minuten hast du dein Türschloss smart bekommen, sodass du es halt mit dem Telefon, mit der Uhr etc. bedienen kannst.
Dieser Check habe ich gerade mal durchgeklickt, der fragt dich so, wie sieht dein Zylinder aus, wie dick ist dein Schlüssel, wie lang ist dein Schlüssel und kannst du von außen sperren, wenn innen schon einer steckt offensichtlich.
Ja. Und hast so einen Knopf irgendwie draußen zum Beispiel. Aber es musste nichts abgenommen werden. Also es bleibt alles so erhalten. Und wenn du jemanden im Haus wohnen hast, der zum Beispiel das nie verwenden will und weiterhin seinen Schlüssel benutzen will, dann kann er das genauso tun, neben dem anderen Mitbewohner, der nur smart unterwegs sein will mit Aufschließmechanismen über die Uhr etc. Was wir noch angebracht haben, ist ein Sensor. Und zwar, das ist der typische Türsensor, der einmal an Türrahmen angebracht wird und einmal an die Tür. Und der stellt natürlich sicher oder der gewährleistet, dass du halt dass das Schloss dann auch weiß, wann die Tür offen steht und wann sie zu ist. Und weil der eigentlich schließende Mechanismus, der kann natürlich in Anführungszeichen nur abschließen und aufschließen. Der weiß nicht, wann die Tür offen steht zum Beispiel. Den haben wir noch angebracht. Das ist super geil, weil, also ich finde ihn sehr hilfreich, weil der dann auch ins Protokoll schreibt, wann Türen aufgegangen sind und wie lange die auf waren und wann die wieder zugesperrt wurden etc. Das ist sehr, sehr hilfreich. Das ist ein ganz kleiner weißer Sensor, der auch nicht weiter auffällt. Und dann haben wir noch eingebracht das Keypad. Das Keypad ist ein Nummernpad, das außen an der Tür oder am Türrahmen befestigt wird. Das muss so ungefähr 5 cm Abstand so irgendwo in der Nähe vom Türschloss sein, womit du einen Code eingeben kannst, damit sich auch die Tür öffnet. Und er hat sogar Touch-ID eingebaut. Also du kannst da Fingerabdrücke hinterlegen, was dann die Tür aufsperrt. Was ganz clever ist, weil meine Schwester hat zwei kleine Kinder, denen du dann keinen Haustürschlüssel in die Hand drücken musst, die auch noch kein iPhone haben. Was ich verurteile, aber das ist ein anderes Thema, die sind halt noch sehr klein. Sie können den Türschlüssel nicht verlieren, weil sie halt damit die Tür aufsperren können, indem sie einfach ihren Finger auflegen. Das war auch super schnell gekoppelt. Wir hatten als beides Noobs, also ich habe es mit meinem Schwager zusammen angebracht, wir hatten wirklich wenige Stolpersteine. Wir hatten also gar keine eigentlich, bis auf den einen, und der war ein lustiger Bug eher. Und zwar hatten wir den, ist irgendwie erreicht, dass die Tür aufgeschlossen hat, aber eine gesagt hat, dass sie abschließt. Also genau andersrum. Mhm. Also genau verdreht rum. Und ich wollte es natürlich so lassen und alle verwirren, aber mein Schwager war irgendwie dagegen, weiß auch nicht warum. Und hat einfach nochmal konfiguriert und dann hat es auch richtig, also hat es einfach umgedreht. Und seitdem funktioniert das einfach, oder die ganze Zeit, in der ich dann da war, funktioniert das einfach. Und zwar ernsthaft unterhaltsam, weil ich natürlich mir also mein Schwager hat mir einen temporären Zugang gegeben für diese eine Woche, in der ich in Deutschland verweile. Du kannst es auch nach Uhrzeiten beispielsweise einschränken, wann ich irgendwie ins Haus selbst laufen darf und wann nicht. Und wir haben uns immer einen Spaß draus gemacht, dass ich mit der Watch dann aufgesperrt habe. Und er konnte den Push natürlich auf der Watch sofort bekommen, dass die Tür aufgesperrt wurde. Mhm. Also ich muss sagen, dieses Nuki-Ding ist ja schon echt lange im Markt, aber ich finde so, ohne das die ganze Entwicklung verfolgt zu haben, ich kriege natürlich die Pressemitteilung, ich weiß, was sie zum Beispiel in die Softwareversion ändern und so weiter. Das ist so ein bisschen abgehangen. Das ist einfach so, da sind so die Kinks die sind einfach raus so ein bisschen, habe ich das Gefühl einfach. Ich habe das, wie gesagt, nur diese 10 Tage ausprobiert, oder wir haben beide das 10 Tage ausprobiert, aber es funktioniert einfach reibungslos. Es war nie irgendwo, dass wir in irgendeinen komischen Bug gerannt sind. Das hat einfach sehr gut funktioniert und es ermöglicht halt echt lustige Dinge. Also meine Schwester wurde natürlich gleich eingeladen, dann auch das Schloss aufsperren zu können, und es hat sehr viel Spaß gemacht. Ist nicht keine preiswerte Lösung, die gibt es auch mittlerweile, also manchmal gibt es sie günstiger als diese veranschlagten 280 Euro sind es, glaube ich. Du kriegst sie schon öfters mal günstiger. Ich kann diese 3.0 in der Pro-Version empfehlen, weil diese, wie gesagt, dieses kein Hub erfordert, direkt im Wi-Fi einfach ist und das Akku-Pack hat, der ist schon eine wichtige Geschichte, weil das so eine Komplettlösung dann ist.
Und, weiß man, wie lange so eine Ladung dann hält? Und also der schreit dann wahrscheinlich, wenn es leer wird, aber
Der wird dann sehr, sehr, sehr laut schreien und so weiter. Also du kannst den Akkustand auch immer einsehen. Ein halbes Jahr gibt der Hersteller erstmal an. Und dann musst du es halt kurz an USB-C hängen. Ja. Also du kannst, wie gesagt, die Tür weiterhin normal aufschließen und so weiter. Das ist alles, daran ändert sich dann nichts. Nur die smarten Funktionen stehen dir ja nicht zur Verfügung. Es gibt dann natürlich, du kannst natürlich echt eine Menge mitmachen, wenn du diesen Sensor hast, der sagt, ob die Tür geöffnet ist oder zugeschlossen ist. Du kannst halt irgendwie die Eltern reinlassen, wenn sie irgendwie davor stehen. Also war bei uns wirklich der Fall, dass meine Eltern schon da waren. Die haben natürlich auch einen Schlüssel, aber ich konnte sie reinlassen dann aus der Ferne. Das war nett. Wir hatten den Fehler gemacht, dass beim ersten Mal benutzen wir meine Schwester alleine mit den Kindern zu Hause, und mein Schwager hat die Push-Nachricht auf die Watch bekommen, dass die Tür geöffnet wurde, und er weiß dann natürlich, dass die gerade ins Haus gegangen sind, und dann hat er über Intercom über die HomePods Hallo gesagt, und das war scary, das war so, das hat meine Schwester da gar nicht so cool gefunden, und die Kinder glaubten natürlich, dass Papa zu Hause ist, als er irgendwie während er bei mir im Auto irgendwie saß und durch die Gegend gefahren ist. Also das ist eine ernsthaft, also so viel wir geschimpft haben über smarte Homes und so weiter am Anfang, das ist eine, ich finde das eine sehr clevere Geschichte. Ich muss meine Gedanken da nochmal aufschreiben, aber oder ich will die nochmal aufschreiben, weil auch diese App sehr viele Einstellungen hat, und der ganze Setup-Prozess, der wichtige ist meines Erachtens, ziemlich durchdacht war. Also zwei Noobs standen mehr oder weniger mit Werkzeug vor diesem Ding und haben es ohne Werkzeug angeschlossen bekommen einfach und eingerichtet. Also du hast so eine Checkliste am Anfang, die du durchlaufen kannst, was zu machen wäre. Zum Beispiel dann hat natürlich auch Home hat dann den Zugang bekommen, und HomeKit Home hat natürlich eingeschränktere Möglichkeiten, als die Nuki-App das haben kann. Aber du kannst auch darüber das einfach aufsperren. Du hast natürlich Widgets und solche. Also du kannst dir mal aussuchen, ob du diese abgespeckte Version über Home benutzt oder einfach die Nuki-App, die auch auf der Watch funktioniert etc. Mhm. Und es gibt ein paar nette, also es ist halt ein bisschen durchdacht, weil zum Beispiel auf der Watch ist es auch so, dass du dann zweimal gefragt wirst beispielsweise, ob du die Tür wirklich öffnen möchtest jetzt, weil Tür öffnen ist natürlich vielleicht problematisch, wenn du nicht direkt davor stehst, sondern in der Ferne das irgendwie tust.
Ja, also es wäre natürlich noch nett, diese Integration mit iOS zu haben, dass du halt diesen Housekey von iOS dann über NFC einfach Watch dran halten und geht auf.
Ja.
Das wäre halt auch noch ganz, ganz nett zu haben und man muss halt mit solchen Sachen, also auch gerade solche, diese Fingerprint Reader und sowas, da guckt der Lockpicking-Lawyer meistens einmal kurz da schief an und dann geht's auf. Also deswegen weiß nicht, ob ich jetzt das Keypad außen mehr hingehängt hätte unbedingt, aber das muss man dann mit seinem Versicherungsberater irgendwie auch klar machen.
Ja, ja, aber du weißt ja, die Chancen, dass da irgendwie so Schlüsselexperte irgendwie davor steht. Keine Ahnung. Also es ist ja sehr bequem, weil dieses Keypad, das hat natürlich auch die Möglichkeit, dass du diese Tasten, die da sind, zum Beispiel so belegen kannst. Du kannst die Rücktaste zum Beispiel so belegen, dass wenn du aus dem Haus gehst, dann drückst du diese Rücktaste und er schließt komplett die Tür ab. Also macht richtig alles zu. Im Gegensatz, dass sie nur zufällt. Ich hatte so ein bisschen den Eindruck, ohne, wie gesagt, die Geschichte verfolgt zu haben, dass das einfach alles durch die Jahre, die das jetzt schon auf dem Markt ist, sehr durchdacht einfach. Es kam sehr durchdacht daher. Und das hat mich sehr, sehr positiv gestimmt. Also ich bin da weggefahren und meine Schwester und mein Schwager sagten, das ist das beste Geschenk gewesen. Also, was ich da in der Zeit geleistet habe.
Naja, das ist ja ein teures Geschenk. 500 Euro für das ganze Paket ist ja schon relativ saftig.
Ja, ja, also wie gesagt, die gibt es auch öfters mal günstiger und man kann sich natürlich das auch, man muss das Keypad zum Beispiel nicht haben und du musst den Türsensor natürlich auch nicht haben, aber ich weiß nicht, das ganze System, um das mal ausprobiert zu haben, ist einfach spannend und das war mal sowas irgendwie, also gerade auch mit diesen Zugriffsbeschränkungen und so weiter, weißt du, dass du willst vielleicht, dass der Nachbar Blumen gießen darf, aber der darf dann nicht nachts um 10 irgendwie reinkommen und solche Späße, das geht mittlerweile alles und ich glaube, das hat wahrscheinlich echt hat das ein paar Jahre Anlauf gebraucht, aber das ist sehr guten Status meines Erachtens und ja, smartes Türschloss, das wird halt schon häufig verwendet und mir waren so Sachen wichtig irgendwie, dass es halt nicht mehr so irrsinnig laut ist, dass es weiterhin bedienen kannst, als wenn, also dass es halt meine Ma zum Beispiel bedienen kann, weil also die musste sich nicht umgewöhnen oder so und ich musste nichts auseinandernehmen. Das waren so Sachen, die waren mir zum Beispiel wichtig auszuprobieren. Und das ist alles eine sehr positive Erfahrung gewesen.
Gut. Ich link all diese Sachen in den Shownotes von der 857 und dann könnt ihr sie anklicken und mal nachschauen, wie das alles funktioniert und vielleicht euch euer Home voll smart machen mit Schlüsseln und mit Radarsensoren und eure Familie noch ein bisschen mehr verwirren.
Sowieso.
Schönen guten Abend.
Gute Nacht.